Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Fußballkost für Feinschmecker.
Rucksäcke voller Steine.
Tore in die falsche Richtung.
Schwenkgrillschlange bis zum Parkplatz.
Exotiktipp: Falafel.
Stadion Börek der Woche.
Rotes Stadion und weißer Rauch.
Heute mit Martin.
Und dem Elefanten.
Auf zum Atom!
Auf zum Atem.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 60. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist unter anderem der
Andi, auch bekannt als die Trümmerfrau der Fortuna-Podcast-Szene. Und das hörte sich in meinem Kopf lustiger an, als es tatsächlich war.
Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, in welche Ecke du dich schon mit dieser Begrüßung jetzt hier manövriert hast oder diesem Podcast. Aber bitte, please go on.
Ja, und dabei ist außerdem noch, ihr habt ihn an der Stimme bestimmt erkannt, der Unglaubliche.
Wieder zurückgekommene Martin nach Ablauf der Podcast-Sperre wegen der Tanaka-Note.
Ja, wegen der Tanaka-Note, vollkommen zu Recht. Aber Tanaka, das ist ja alles Vergangenheit. Von daher
Ah.
herzlich willkommen zurück, Martin. Das erste Mal tatsächlich in dieser Saison.
Das erste
Eben.
Mal diese Saison, genau.
Wegen der langen Sperre. Schön, dass du da bist. Wir reden heute über das gestrige 1 zu 1, das sich doch sehr stark wie ein 0 zu 0 anfühlte. Und sitzen hier, so viel technischer Insight sei, sag ich mal, erlaubt. Wir sitzen hier mit einem neuartigen Setting, und zwar einem hybriden Setting. Wir haben Andy per Remote zugeschaltet, während Martin und ich in einem Raum sitzen. Das ist jetzt für die von euch Nicht-Podcastenden wahrscheinlich gar nicht so spannend, aber das ist durchaus komplexer, das als Setup hinzubekommen.
Aber es funktioniert ganz gut, ne? Also
Ja.
von der Aufmachung ist es doch eigentlich in Ordnung.
Und ich würde sagen, man kann uns auch ganz gut verstehen und nicht zu seltsam.
Ja, ein bisschen traurig bin ich, dass ich nicht eingeladen wurde, auch dabei zu sein, dass Martin da anscheinend einfach meinen Platz auf der Couch jetzt eingenommen hat. Da wird drüber zu reden sein, Thorsten.
Ganz ehrlich, ich wollte dieses Setup ausprobieren. Darum habe ich diese Option gar nicht hingeworfen, weil ich natürlich gewusst hätte, wie sehr du danach gierst, mich zu Hause zu
Deiner Nähe zu
besuchen.
sein.
Richtig. Darum habe ich das extra nicht angeboten, damit wir das mal ausprobieren können. Ich habe diesen Adapter vor einem halben Jahr gekauft. Der Preis von 5 € muss sich auch irgendwann rentieren.
Er ist ja jetzt schon bei einmal Nutzung 5 €, bei zweimal Nutzung 2,50. Ist doch
Richtig.
super.
Wertverfall ist natürlich nicht mehr aufzuhalten. Aber bevor wir mit noch mehr Quatsch loslegen, fangen wir mal mit dem kleinen Quatsch an. Andi, willst du uns nicht heute was fragen?
Ja, wobei ich weiß ja, was es ist, um den Zauber dieser Rubrik
Ja,
direkt.
das richtig. Du musst ja natürlich die Illusion des Podcasts auch ein
Ja.
bisschen hier für unsere
Ja.
Zuhörerschaft am Laufen halten.
Aber ich frage dich natürlich sehr gerne, Thorsten, was trinkst du, beziehungsweise was trinken wir denn da heute?
Ja, und darauf kann ich antworten, dasselbe, das du auch trinkst. Nämlich einen, und wir haben natürlich eine Empfehlung bekommen. Wann haben wir sie bekommen? Gestern, oder? Du hast sehr schnell reagiert darauf.
Gestern Vormittag, ja, es ist jetzt quasi die Rubrik in der Rubrik, aber das.
Ja, genau. Imbiss im Imbiss. Wir haben von Dario gestern die Empfehlung bekommen mit Blick auf Wassermelonen. Also ich ziehe das jetzt tatsächlich etwas vor. Sein
Ja.
Feedback war nämlich, dass man häufig im Handel, auch genau wie wir, nicht zwischen Wassermelone und Honigmelone unterscheidet und deshalb er als großer Wassermelonenfan häufig enttäuscht ist, wenn er ein Melonengetränk angeboten bekommt, weil es dann nach Honigmelone statt Wassermelone schmeckt. Und er hat uns dann, also er ist mit dieser Problematik auch vertraut, dass viele Wassermelonengetränke sehr künstlich schmecken. Und er hat uns aber eins empfohlen, von dem er der Meinung ist, das sei das beste künstliche Wassermelonenaroma, das es so gibt. Und zwar den Arizona Cowboy Cocktail Watermelon Fruit Juice Cocktail. Das ist ein bisschen viel Cocktail für den Namen, aber ich habe den Text hier nicht gemacht. Ich lese ihn nur vor, ne?
Ist auch viel Text für einen Getränkenamen, würde ich sagen.
Genau,
Also.
immerhin 20% Fruchtgehalt, wie wir sehen.
Oha.
Mit
Ja, aber davon
Zucker.
1% Wassermelone.
Ja,
ja, was ist denn der Rest?
mit
Ananas?
hauptsächlich Birne.
Birne, ja. Die gute
Birne
alte
Helene.
Birne.
Mit Zucker und Süßstoffen. Also Zucker haben wir hier auch gleich mal 5,6%. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich glaube, es ist, Zucker ist 4,8. Das spielt schon im Cola-Niveau, würde ich sagen. Ah, nee, Quatsch, Cola ist 8.
Wie viele Kalorien haben wir denn auf 100 Milliliter?
23 haben wir.
Okay, das ist weniger als die meisten Biere zum Beispiel.
Ja, guck mal, immerhin. Naja, und ich würde sagen, okay, das sind die Nährwertinformationen. Ihr wisst, das hier ist der Service-Podcast. Dann probieren wir den Bums mal hier.
Gehen wir von der technischen Seite.
Zum Wohle. Cheers.
Ich finde es gar nicht gut.
Nee. Da sind wir, glaube ich, zu sehr Softdrink verwöhnt oder sowas. Ich finde es relativ wässrig. Ich finde es so ein bisschen Wasser mit so einem Hauch Melonenaroma. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es Melone ist, dann hätte ich auch gesagt, was ist das? Erdbeer könnte auch sein.
Naja.
Ich finde es gar nicht mal so eindeutig.
Das ist so relativ generisch Frucht irgendwie. Aber so.
Ja. Generisch Frucht trifft es sehr.
Ja, wenn man im Urlaub im Hotel einen Saftautomaten, an den nicht so guten Saft, ist nicht der Granini-Saftautomat, sondern der, keine Ahnung was, Saftautomaten, dann drückt man auf Fruit Punch, dann kommt sowas raus.
Ja.
Ja, ein guter Vergleich.
Ja. Also Dario, es ist relativ eindeutig, wir beeinflussen uns hier natürlich auch gegenseitig und wir sind ja eh der Podcast, der immer einer Meinung ist und nichts Kontroverses von sich gibt. Aber ich befürchte es.
Da hast du recht, Thorsten.
Sehr gut, Andi. Sehr brav. Ich befürchte, der ist durchgefallen.
Ja.
Ich würde es jetzt ehrlich gesagt sonst nicht weiter kaufen und jemandem anbieten.
Ich würde auch sagen, also für mich steht es nicht auf der nächsten Einkaufsliste. Leider. Also nur die Bronzemedaille.
Ist vielleicht auch eher ein Sommergetränk.
Das mag auch sein.
Vielleicht sind wir in der falschen Jahreszeit.
Richtig, herbstlich.
Wobei, es ist ja ausreichend geheizt, kann man dazu sagen.
Ja, natürlich. Ist der warm, Martin?
Oh.
Muss ich mir Sorgen machen?
Nee.
Na gut. Okay, so, nach diesem Quatsch folgt natürlich jetzt der Ernst des Widmens. Andi, widme mal los.
Ja, ich widme los. Dieses Mal natürlich eine Nummer 6, weil wir haben die Folge 60. Die Quersumme ist 6. Und das bedeutet, wir sprechen über einen Spieler.
Du hättest auch eine 15 machen können, also um das nur kurz einzuhaken. Wir hatten ja gerade neulich erst eine 6, ne, mit Jens Langenecke.
Aber ich kann ja nichts dafür. Eine Quersumme ist eine Quersumme. Nehmen. Ja, aber die Quersumme von 6 ist ja niemals 15.
Die Regeln. Ja, dann hast du nur noch Spieler 6 und Spieler 8. Also mal gucken, wie lange das gut geht, lieber Andi.
Ja, lass mich. Aber ich habe was Schönes heute rausgesucht. Ist doch
das
egal.
Das werden wir jetzt beurteilen.
So,
sie hat auch die richtige Stimmung hier gleich, ne? So passiv-aggressiv, ne? So, ja, dann erzähl doch mal deine Nummer 6, lieber Andreas.
Aber immer eine Meinung trotzdem, ne?
Ja, aber natürlich eine Meinung.
Also ein Spieler, der 3 Saisons für die Fortuna spielte, in gar nicht so weiter Vergangenheit, nämlich von 18-19 bis 20-21. Mhm. Überraschenderweise trug er die Rücknummer 6. Und er hat seine fußballerische Laufbahn bei der Hertha BSC begonnen. In der U19 dann in die zweite Mannschaft, in die erste Mannschaft hoch. Hm. Ging von da aus nach Ingolstadt.
Ich stehe auf dem Schlauch.
Von Ingolstadt ging er zu uns.
Ach, stopp. Alfredo Morales.
Das ist richtig. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, die nächste Station wäre dann nämlich der New York City FC gewesen.
Ja, Fun Fact, wo ich ihn fast gesehen hätte, wenn ich letzten Herbst nicht krank geworden wäre, dann wäre ich nämlich zum New York City FC gegangen. Aber ja, das hat dann nicht geklappt. Und als ich jetzt im Frühjahr in New York war, da hat er dann nicht mehr gespielt.
Genau, hättest du nach San Jose fahren müssen.
Richtig. Und außerdem gab es kein Halbspiel und ich war nur im Madison Square Garden beim Basketball. Es war schade, ja.
Aber auch niemand, den man so bleibend im Gedächtnis behalten hat, muss man doch eigentlich sagen, oder?
Ja, es ist eigentlich ganz interessant. Also grundsätzlich ja ein guter Kicker, ne? Also der konnte schon was, aber er hat sich selten geschafft, erstens so richtig in den Vordergrund bei uns zu spielen und zweitens sich so einen Status als unumstrittener Stammspieler auch zu erarbeiten, ne? Ich finde, er hatte mal so Phasen, ich glaube zum Beispiel unter Rösler in der ersten Liga, wo er dann durchaus mal auch einen Stammplatz kurzzeitig hatte, aber eben nie für eine ganze Saison oder sowas. Ne? Also ich bin ein bisschen bei Martin, wir sind ja alle immer einer Meinung hier,
ja.
Ich bin ein bisschen bei Martin, er hat nicht so die ganz großen Fußstapfen bei uns hinterlassen, aber kein schlechter Typ eigentlich.
Er hat aber immerhin 74 Spiele für die Fortuna gemacht, davon 50 in der ersten Liga, also in den zwei Jahren erste Liga.
Aber wie viele von Anfang an, ist ja auch die Frage, ne?
Das steht jetzt hier nicht gerade in meiner Übersicht.
Nicht so unfassbar. Also der hat also maximal die Hälfte davon von Anfang an, würde ich jetzt sagen.
Ja, 15 Mal in der zweiten Liga aufgelaufen und hat insgesamt für uns 2 Tore geschossen, 6 weitere vorbereitet und sich 22 gelbe Karten abgeholt.
Ja, also okay. Ne, grundsätzlich, wir haben es nicht dazu gesagt, aber die meisten Leute werden ihn noch kennen, weil es nicht so lange her ist. Also zentraler Mittelfeldspieler, tendenziell eher defensiv denkend, aber durchaus auch mit den Fähigkeiten, Ball nach vorne zu spielen. Also so ein bisschen vielleicht wie Giovanni Arc jetzt bei uns, aber eben nie so prägend für unser Spiel. Ja. Darum, so viel kann ich über ihn auch ehrlicherweise gar nicht sagen.
Ich habe da eher nur so ein Gefühl, also er war auf jeden Fall kein Flop, nee, aber keiner, den man so sein Herz geschlossen hat, weil er halt irgendwie denkwürdige Dinge getan hat oder so.
Ich glaube, er wurde ja dann auch verkauft nach New York und ich, also jetzt nicht für einen riesigen Betrag, aber es war dann schon die Art Sache, wo man sagt, naja, komm, der Vertrag wäre am Ende der Saison ausgelaufen, vermutlich hätte man ihn auch nicht verlängert, darum wahrscheinlich ganz okay, ihn dann da, sagen wir mal, für 100.000 Euro ziehen zu lassen oder so.
Ja, der Marktwert-Peak war tatsächlich 2019 und jetzt hat er nicht mehr so viel in San Jose, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Naja gut, er ist auch jetzt was älter und steht
34,
glaube ich, kurz vorm Karriereende, genau.
Genau. Ja, das war's von mir für heute. Ich sag schon mal tschüss und
ja, bis bald. Danke, Andi. Und Martin und ich, wir kommen jetzt zu den Steilpässen.
Steilpässe.
Andi, du bist ja doch noch da.
Ah, ja. Ja.
Der Dario hat uns, glaube ich, noch mehr geschrieben, oder? Hast du dazu noch was zu sagen?
So viel würde ich jetzt darauf gar nicht eingehen wollen, weil er hinterfragte meine Ganyu-Shitu-Widmung, ob er der Stein des Anstoßes war oder die schon vorbereitet war. Also ich sag mal, ich bereite die immer à la Minute vor, ne? Das ist jetzt nichts, was ich wochenlang vorbereite.
Ich dachte, du hast ein Whiteboard in deinem Keller mit so ganz vielen Post-its wie in so einem Autorenraum, weißt du, bei irgendwelchen Serien und so, wo du alle Widmungsideen schon mal notiert hast mit dem entsprechenden potenziellen Datum, wann die kommen könnten.
Ja, dann habe ich auch noch so
40 Jahre Kaderauswertung, ja.
Rote Schnüre, die miteinander verbinden und dann irgendwann stehe ich davor und sage, ah, Langenecke war's.
Okay. Achso, nee, oder ich dachte in der Mitte mein Gesicht, also wo alle Schnüre zusammenkommen, wann errät er wen? Naja. Ja. Also die Antwort lautet leider nein.
Genau, da hatten wir die Kulinarik, haben wir gerade schon besprochen.
Wir kommen noch zu Kulinarik, aber nicht in diesem Kontext.
Ja, zumindest die Wassermelonen-Kulinarik. Und ja, ansonsten geht's um das Thema, da haben wir eine kleine Diskussion gehabt über das Jingle-Ansagen oder nicht, aber das will ich jetzt hier gar nicht weiter vertiefen.
Zu dem Thema ist eigentlich auch alles gesagt.
Genau. Also ich denke, die Quintessenz war Wassermelone, Cowboy-Cocktail empfohlen, leider durchgefallen. Schade.
Tja. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen vom lieben Markus. Der Markus ist der Bruder von unserem Dominik, der nicht Fanbeauftragter bei Fortuna ist, sondern der andere Dominik. Ist sehr verwirrend für die Leute da draußen, das ist mir durchaus bewusst. Auf jeden Fall, Markus fragte nach, weil ich ja gesagt hatte, dass mir der Name Fifi Gerigsen bei Preußen Münster, nachdem ja quasi alles benannt ist bei Münster, das Maskottchen, ja, die Kurve, der VIP-Raum, die Toiletten, alles ist nach Fifi Gerigsen benannt. Und er sagte, ja, sagt dir der Name denn nichts? Er war doch Teil des 100.000-Mark-Sturms. Und oh, okay, ja, da musste ich auch sagen, ja, leider nein.
Ich kenne nur die 100.000-Mark-Show.
Weil mich, genau, mit Ulla Kockambrink, damit hat das nichts zu tun. Und ich musste ihm auch erwidern, ja, leider interessiere ich mich nicht für Preußen Münster. Weshalb ich diesen Sturm aus den 50er Jahren von Preußen Münster leider nicht kannte. Aber ja, tatsächlich, also kurz nachgelesen, er war eben Teil eines, in Anführungszeichen, legendären Sturms, eines Fünfersturms, weil das war ja die übliche Taktik, die man damals so spielte, den in der Nachkriegszeit die Münsteraner, da war es vor allem federführend ein Wirt, der so die ganzen lokalen Unternehmer zusammengebracht hatte, also so ein erster Investorenpool, wenn man so möchte, die Geld gegeben hatten, um Preußen Münster zur großartigsten Mannschaft Deutschlands zu machen. Gut, hat jetzt so mittel geklappt, aber einer der wichtigsten Spieler dafür oder das Paradestück, nein, wie sagt man, die Perle in diesem Mosaik, das habe ich mir jetzt selber ausgedacht als Metapher, war Fifi Geritzen, den man aus Oldenburg holte. Und dieser gesamte Fünfersturm galt als der 100.000-Mark-Sturm, auch wenn findige Experten immer nachgerechnet hatten, dass er wahrscheinlich nur so 30.000 Mark wert war. Oh. Nun ja, eine tolle Geschichte. Und dafür, damit ist quasi in diesem Podcast schon wirklich ausreichend viel über Fifi Geritzen gesprochen worden. Aber danke, Markus, für diesen kleinen Hinweis.
Kurze Frage, also Fünfersturm bedeutet, die Idee damals war, mit 5 Stürmern zu spielen?
Ja, natürlich.
Alles Strafraumstürmer.
5 Stürmer und 5 Torhüter. Das war eine sehr interessante Taktik, die man damals gespielt hat.
Das waren so die Anfänge des Fußballs.
Nein, aber wenn du dir jetzt das auch anguckst, so zu den Zeiten, als Fortuna deutscher Meister geworden ist, war dann auch, glaube ich, so ein Vierersturm, den Fortuna hatte. Okay. Man hat halt sehr offensiv damals noch gedacht.
Ah ja, okay.
Damals galt auch der Spruch, Offense wins titles, Defense wins nothing.
Was sich so ein bisschen umgekehrt hat.
Ja, ein bisschen. Gut, ja, also wenn du nichts mehr hast, Martin hat, kriegt nicht so viel Post.
Ich habe jetzt leider gar keine Post bekommen. Mensch,
aber schreibt auch gerne für Martin.
Ja. Schreibt doch dem Martin auch mal.
Genau, schreibt also an kontakt@gebrabbelrotweiss.de und dann würden wir auch die Post an Martin weiter.
Sehr gerne.
Leiten.
Ich bin da offen für alles.
Das ist sehr nett.
Boah. Ja,
offen ist die Fortuna auch für neue Sponsoren. Das liegt in der Natur der Sache. Und da hat sich diese Woche ein großer angekündigt, nämlich die Tonys. Ich glaube, so nennen sie sich selbst immer, ne? Die Tonys oder sowas. Ist das richtig?
Ja, die Firma heißt ja auch Tonys.
Ja, natürlich heißt sie so. Und interessant ist, es sprachen, also um dem vorwegzunehmen, ich stand etwas länger gestern in der Wurstschlange und da gab es gleich zwei interessante Themen und das war jetzt der weniger interessante vielleicht. Da sprachen die Leute vor mir, zwei ältere Herren, über Tomi ist ja jetzt auch Sponsor. Ja, was ist denn das? Ja, das ist so ein Spiel. Okay.
Ah ja.
Ist also ein Spiel.
Im weitesten Sinne,
das Tomi ist ein Spiel. Ja, was ist es eigentlich? Toys to Life nennt man das, glaube ich. Ja? Weil es ja eigentlich eine Spielzeugfigur ist, die aber dann eine Real-Life-Funktion hat, die nicht mit Spielen zu tun hat, nämlich eben Hörspiele abzuspielen. Und die sind für einen mittleren sechsstelligen Betrag eben bei der Fortuna eingestiegen und sponsern nun auch den Namen des Familienblocks, was eben auch da dann gestern schon zu lesen war, gell?
Und die Einlaufkinder hatten auch...
Das Einlaufkind hatten
auch Toni-Trikots, also beziehungsweise Trikots mit Toni-Schriftzug an.
Ja. Ja, nähere Toll. Infos haben wir doch noch nicht. Wenn wir noch nur jemanden kennen würden, der da arbeitet, dann, dann hätten wir vielleicht noch genauere Infos. Aber da stand irgendwie nur ein Einlaufkind in der Pressemeldung, was ein bisschen seltsam anmutete. Genau, ein Einlaufkind von einer verdienten Mitarbeiterin war da auch irgendwie...
Stimmt, richtig, ja.
War da so formuliert. Also richtig seltsam, also auch so ein bisschen TMI, ne? Too much information, so wie interessiert
von das einer verdienten jetzt? Mitarbeiterin, die aber leider zuletzt nicht so oft da war, weil sie einen eingewachsenen Zehennagel hatte.
Genau, also das kann man natürlich unendlich fortführen, aber ja, das war ein bisschen weird. Aber nun gut, ein schöner Sponsor auf jeden Fall, denn Düsseldorfer Unternehmen, ein schönes Produkt und es gab ja auch vorher schon eine Kooperation, weil es eine Reihe an Fortuna-Hörspielen, meine ich, bei Tonys gab und auch eine entsprechende Figur, aber ich bin jetzt nicht in dem Metier, also im Metier Hörspiele kenne ich mich ganz gut aus, aber im Metier Tonys bin ich jetzt überhaupt nicht fit. Hat die Figur einen Namen? Wisst ihr das?
Nee, also das sind, meine ich, diese Hörspiele über Finn, den Fortuna-Fan. Ne?
Ja, das meinte ich. Also Finn, der Fortuna-Fan.
Ja, kannst du auch so runterladen. Habe ich aber bislang auch noch nicht gehört oder mal reingeguckt.
Zumindest. Ja, also wäre natürlich vor allem toll für Leute, die ein Kind namens Finn haben. Nur so als Idee.
Das wäre wahrscheinlich dann...
Ja, aber da kennen wir ja niemanden.
Monothematisch, ja.
Schade, dass wir niemanden kennen, der ein Kind namens Finn hat und niemanden kennen, der bei Tonys arbeitet. Schade,
ja, schade.
Was will man machen?
Da müssen wir unser Netzwerk erweitern.
Müssen wir eindeutig erweitern. Ja, erweitert wurde auch das Stadion gestern, nämlich um rote Lichter, Fassbrause, Lampions und geröstete Kastanien. Die Hallo-Spencer-Referenz hat außer mir jetzt wirklich niemand verstanden. Also ich sehe in fragende Gesichter bei euch.
Nein, ich kenne das.
Ja, ab Dezember, Leute, kommt der, Leute von heute, kommt der Hallo-Spencer-Film. Ja, kurzer Einwurf hier von...
Kino?
Nein, in die Mediathek
des ZDFs.
Ah, okay.
Könnt ihr euch alle den angucken. Er wird auch am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt.
Okay.
Im linearen Fernsehen. Nur so als kleiner Hinweis, falls ihr euch fragt, was der Thorsten da am Anfang immer für eine seltsame Begrüßung redet. Ja, wie fandet ihr das rote Licht?
Ein bisschen weird.
Puffig.
Echt? Ich hatte jetzt mehr, also eine positivere Reaktion erwartet. Ich fand es richtig gut.
Ich fand es ein bisschen, also dadurch, dass es jetzt noch nie vorher da war, hat es mich erstmal irritiert. So, ich habe leicht autistische Züge, was sowas angeht.
aber nur was das betrifft.
Nur was das angeht. Und ich hatte so ein bisschen Sorge dann, dass bei einem Tor auch Licht an, Licht ausgeht.
Ja, und Grüße an Wolfsburg und den FC Bayern.
Ja, und ich glaube, in Leipzig wird das auch gemacht und an vielen anderen Stellen. Und es war etwas, wie gesagt, es war etwas ungewohnt, prinzipiell aber nicht schlecht. Ich denke, wenn sich das jetzt 2-3 Spiele eingegroovt hat, dann fällt es einem auch gar nicht mehr so doll auf. Punkt. Also für mich hätte es das nicht zwingend gebraucht, aber es ist natürlich ein schönes Mosaikstein. Es ist die Perle im Mosaik, wie unser neues Sprichwort jetzt gesagt.
Also wir hatten gestern das ja schon angesprochen, dass es irgendwie witzig ist, dass letzte Woche über Paderborn gesprochen wurde.
Und ihre blaue.
Kevin, und die haben ja diese blaue Illumination.
Richtig.
Über die wir uns auch schon mal lustig gemacht haben.
Ja.
Und dann haben wir jetzt plötzlich was Rotes. Und gut, für ein Abendspiel finde ich es in Ordnung. Sonst brauchen wir uns aber eigentlich nicht anmachen.
Ne, da wissen wir also, natürlich jetzt nicht, wie es dann ist. Aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen beleidigt, dass ihr das jetzt nicht so gut findet. Da wird immer rumgejammert, wir wollen etwas individueller das Stadion gestalten. Und dann macht man mal was. Dann macht D-Live, dann erbarmt sich D-Live für uns und macht rote Lichter an. Und dann ist auch schon wieder nicht okay.
Wir sind einfach
immer
echt
moppern.
Schwer zufriedenzustellen.
Immer moppern hier.
Ich möchte auch ganz kurz behaupten, dass ich glaube, dass es keine explizit roten Lichter sind, sondern es werden wahrscheinlich LED-Strahler sein, die Milliarden von Farben darstellen können und
ja, aber
individuell, ne, also, aber ja, es sind halt, also, wenn's klar rote...
Fändest du es besser, wenn sie extra rote Strahler, die keine andere Farbe darstellen können? Was soll denn das? Das ist doch Quatsch.
Nein, dann wäre es nur für die Fortuna individuell auf uns zugeschnitten.
Ja, also ein bisschen so, Pragmatismus bitte. Also das
nein,
ist, doch
ist ja schon richtig, aber ja, was heißt individuell? Es haben halt viele Stadien, ne? Also hier bei mir, Borussia in Gladbach, die hat auch irgendwelche grünen Leuchtstoffröhren unter der Decke, ne? Also,
ja, aber ist doch okay. Also vor allem sieht man es übrigens auch von außen, ne? Also man sieht es auch, wenn
stimmt,
man aufs Stadion vom Parkplatz drauf hinzuschreitet.
Schimmert durch die Außenverkleidung.
Ja, ich finde das nicht gut, dass ihr da so zurückhaltend seid. Ich finde das echt prima. Wirklich.
Ja, wir wollten auch mal eine Gegenposition aufmachen.
Ja, ihr kennt das ja. Das ist der Podcast mit den kontroversen Meinungen hier. Und da ist wieder mal ein Beispiel, dass ihr falsch liegt und ich recht habe.
Ich finde, du hast grundsätzlich recht.
Ich respektiere deine Meinung.
Würde jetzt das aber nicht. Also wäre es jetzt nicht da gewesen, es hätte mir nicht gefehlt.
Ja, es ist, glaube ich, auch alles dazu gesagt. Aber ich sag mal 33,3% von uns fanden das auf jeden Fall gut. Ja, und kommen wir zu etwas besonders Gutem. Und da gibt es heute einiges zu erzählen. Kommen wir zur Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Denn die Wurst der Woche, die Schlange am Schwenkgrill. Wir haben, Leute, wir haben einen Zustand erreicht, der nicht mehr tragbar ist. Ich muss die Leute rügen. Das war dieses Mal. Ich habe die Zeit genommen. Ich habe 20 Minuten am Schwenkgrill warten müssen, bis ich an die Wurst kommen könnte. Aber dafür gab es tatsächlich zwei Gründe. Erstens natürlich die Millionen an ZuhörerInnen dieses Podcasts, die mitbekommen haben, dass es dort die beste Wurst gibt. Das ist meine Schuld, das nehme ich auf mich. Und es ist offenkundig, dass diese Schlange deutlich länger geworden ist, seitdem wir diesen Podcast machen. Und ist ja auch gut, die Qualität ist nun mal einfach die beste im Stadion. Das haben die Leute halt einfach spitz gekriegt. Es gibt aber noch einen anderen Grund für die lange Schlange. Und das ist der Prozess am Schwenkgrillstand selber. Wir erinnern uns, letzte Woche war das Kartenterminal für kontaktloses Zahlen kaputt. Und das hat diese Woche wieder funktioniert. Aber es war ein neues Terminal. Erstens, die Mitarbeiterin, obwohl dieses Terminal Wursttasten hat, die sie einfach betätigen muss.
Wursttasten.
Genau. Das Terminal ist nicht schnell genug. Das hat tatsächlich so ein paar Sekundenverzögerungen. Und ja, jetzt sagt er, oh, Sekunden, der feine Herr, er kann wohl keine Sekunden warten. Ja, aber das läppert sich. Das Problem ist also, ein Zahlprozess dauert so 5 Sekunden. Und das ist eindeutig länger, als es dauert, die Wurst zu servieren. Was zur Folge hat, es liegen genügend Würste für beide Sorten, also Bratwurst und Krakauer, bereit. Und die werden auch schnell rübergereicht. Aber die Schlange wird aufgehalten durch den Bezahlvorgang. Es dauert schlicht zu lange. Mit Geld sowieso, aber auch eben dieses Terminal ist nicht schnell genug. Also das ist das Nadelöhr, ne? Das Nadelöhr sind nicht die Würste, die sind bereit. Es ist auch nicht die Person, die die Würste reicht, sondern es ist dieses Terminal, das halt durch die Sekundenverzögerung, dann muss der neue Zahlvorgang gestartet werden, etc. Das ist leider suboptimal bisher. Es ist natürlich eine Verbesserung, dass man kontaktlos zahlen kann, aber die Schlange resultiert halt eben jetzt vor allem aus diesem Wartemoment. Und da ist der Appell, vielleicht ein schnelleres Terminal zu installieren.
Ja, oder die Leute bringen abgezähltes Bargeld mit. Ich hatte gestern 5,20 € in Bar in der Hand, als ich meine Krakauer Wurst kaufte. Es ging sehr schnell. Ja. Das ist die optimale Lösung, einfach abgezählt.
Dafür hast
abgezählt.
Du aber auch ein Muschelbrötchen gekriegt.
Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Thema.
Und ich komme auch gleich noch zur Wurst. Aber um vielleicht noch eine zweite Problematik dieser Schlange anzuführen. Die Schlange zieht sich dann diagonal über dieses, ne, wir reden ja hier über das Südwestplateau der Arena. Und die Schlange zieht sich diagonal dann wirklich fast bis zu den Treppenaufgängen und zum Innenraum, zu der Tür. Das heißt, alle Leute, die dort herumgehen wollen, müssen durch die Schlange durch, was tatsächlich, wenn man da wartet für 20 Minuten, auch ein bisschen auf den Keks geht. Aber was sollen die Leute machen? Gut, man kann hinten rumgehen oder innen, aber ich verstehe das schon, dass die Leute da durch wollen. Es gibt aber auch ein zweites Problem. Es gibt nämlich schöne neue Hütten da auf der Seite. Also zum einen gibt es eine Frikadellenhütte. Die steht allerdings jetzt dort, wo der reguläre Bierstand ist. Da gibt es nur Frikadellen zu kaufen. Die heißt auch Frikadellenhütte, ist wie eine dieser Bratwursthütten, nur eben mit Frikadellen gebrandet und zum Verkauf. Habe ich aber nicht probiert, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber neben dem eigentlichen Schwenkrillstand ist jetzt ein Falafelstand, ja, sehr, sehr positiv. Und daneben dann ist eben der vegane Snackstand, also ne, wo es die veganen Burger gibt und Pommes. Und daneben ist der Pizzastand. Das Problem ist aber, dass diese diagonale Schlange die komplett verdeckt. Achso, und der Biermaid. Der Biermaid,
ja, ich wollte sagen, wo ist der Biermaid hin?
Nein, der Biermaid ist immer noch da, alles wie gehabt. Ich habe ihn aber diesmal nicht benutzt. Das Problem ist aber, diese diagonale Wurstschlange, die verdeckt die. Das heißt, die Leute sehen kaum, dass da eigentlich am Biermaid keine Schlange ist, dass man sich da prima anstellen könnte, um ein Bier zu holen. Da stehen kaum Leute. Und der Falafelstand war komplett verwest. Da war kein Mensch, weil halt der ist direkt neben dem Wurststand. Die Schlange ist davor, niemand sieht den. Also wenn wir das mit der Schlange sich so hinbekommen, wäre mein Vorschlag, vielleicht irgendwie durch eine Absperrung versuchen, die Schlange so nach links zu bewegen, dass die so mehr Richtung Bahnhof sich so bewegt, damit der eigentliche Weg auf dem Plateau so ein bisschen frei ist und dann auch mal Blick auf die Stände hat und die Leute wissen, dass sie da auch hingehen können.
Ich hätte da zwei Anmerkungen zu. Zum einen irritiert es mich, dass der Stand verwest. Und das fände ich etwas unangenehm, wenn dem so wäre.
Verwaist, ja, Verzeihung.
Ja, das Zweite
ist auch für mich die sechste Stunde.
Ja, das Zweite ist dann, man könnte ja so wie im Phantasialand so eine...
Phantasialand.
Jetzt bin ich gespannt. In einem Freizeitpark, ja, der nicht näher genannt wird.
Ja, For Fun, Six Flags und Warner Brothers Movie World. Heidepark Soltau.
Genau, oder Europapark oder sonst irgendwas. Könnte man ja entsprechend ein Anstelllabyrinth gestalten.
Ja, ob die Leute da so richtig.
Ja, Lust das machen drauf die Leute haben, nicht. Oder? Aber ich dachte mehr so als an so eine Abtrennung so nach links hin, dass die Leute wissen, okay, wir gehen nicht nach rechts, sondern ne, wir müssen uns links rum anstehen. Das würde, glaube ich, das auch ein bisschen entzerren. Und ansonsten natürlich, der Appell geht einfach nicht zum Wurststand. Zu dem Thema Falafel wollte ich aber noch was sagen. Ich hatte auch Leute hinter mir. Hinter mir war ein Vater mit seinem Sohn, also Sohn so Teenager-Alter, vielleicht ein Ticken älter als dein Sohnemann. Andreas und der Vater halt, ja, aber älter als wir, würde ich jetzt sagen, so in seinen 50ern. Und die sahen das dann auch. Und dann sagte der Sohn zum Vater, oh, Falafel, vegane Falafel, ja, da steht auch kein Mensch. Dann sagt der Vater, ja, das sind ja auch vegane Falafel. Kein Wunder, dass die keiner will. Ja. Schon mal sehr clever, also auch schon mal sehr clever, weil sonst wissen wir ja, alle sind Falafel nicht vegan.
Fleischfalafel.
Fleischfalafel, genau. Und dann fragt der Sohn, ja, was sind denn eigentlich Falafel? Ja. Und dann der Vater, ja, so Teigtaschen.
Ah, ja.
Also richtig, ja. Man hatte richtig Ahnung vom Fach. Ja. Richtig.
Teigtaschen mit Fleischfüllung oder mit veganer Füllung.
Ja, ja, genau.
Die werden in so einer Soße serviert.
Ja, genau. Wer kennt sie nicht, ne? Wer kennt sie nicht, die Hackfleischfalafel, die nicht veganen. Ja, also da war eine Menge Unwissenheit unterwegs. Es hat mich echt irritiert. Leute, also vielleicht kamen sie nicht von hier, aber man weiß doch, was Falafel sind heutzutage, oder? Ist das wirklich noch so ein exotisches Geheimfood?
Also ich wusste das auch lange nicht, bis vor ungefähr 15 Jahren.
Ja, genau. Ganz genau.
Bis du das erste Mal in der Altstadt warst und beim Libanesen im Falafelhaus warst.
Ja, das war da so der erste in Düsseldorf, ne, wo man das so bekommen hat. Genau, also da habe ich auch meinen ersten Falafel, wie Martin sagt, irgendwie vor 15, 20 Jahren gegessen oder sowas. Ja, also fand ich ein bisschen bemerkenswert. So, und für alle, die jetzt noch da an Bord hier sind, was war denn jetzt eigentlich mit der Wurst? Ja, die war ganz okay. So, ja, und nächstes Thema. Nein, also die Wurst war in Ordnung, das Brötchen war ein bisschen, also bei mir richtig aufgeschnitten, auch vernünftiges Brötchen, aber es war jetzt eher vom Morgen als vom Nachmittag, bei Abendspielen das alte Problem, dann ist es ein bisschen drüsch. Es ist also, wird dann ein bisschen zu weich, selbst für meinen Geschmack. Das hat Abzüge der B-Note gegeben. Wie gesagt, die Wurst war gut, darum 3,5 von 5 Kartoffeln. Aber heute war das drumherum vielleicht ein bisschen wichtiger. So, und jetzt hört auf, alle zum Schwenkgrill zu gehen, sondern geht mal zu den Wursthütten oder lecker von den frischen Bratplatten aus dem Innenraum oder da auch eine Knackwurst, die kann man ja auch mal essen. Sorgt dafür, dass eure Wursttester in Person von mir nicht mehr 20 Minuten anstehen müssen. Das ist ja Katastrophe.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen das Opfer des Geheimtipps. Ne? Ja. Sobald der Geheimtipp publiziert ist, ist es halt vorbei.
Es ist vorbei, genau. Naja, was auch vorbei ist, das ist das gestrige Spiel. Und über das wollen wir jetzt reden. Und zwar jetzt.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Ja, woran hat es gestern gelegen? Das ist eine berechtigte Frage. Die Fortuna spielt 1:1 in einem Spitzenspiel, das den Namen leider nicht verdient hatte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es war kein hochklassiges und schwer unterhaltsames Fußballspiel. Es war allenfalls spannend, wenn man das denn so sagen möchte. Aber auch da fehlte es vielleicht hier und da an der Torchance, die das untermauert hätte. Gucken wir aber als allererstes wie immer auf die Aufstellung, und da hatte sich gegenüber dem Spiel in Münster ein wenig geändert. Das lag natürlich auch an gewissen Rückkehren. Also Marcel Sobotka war jetzt einfach fit für einen Startelf-Einsatz, hatte das ja letzte Woche noch mit einem Einsatz auch bei der zweiten in Uerdingen. Hatte ich übrigens gar nicht drüber gesprochen, ne? Dass Martin und wir ja in Uerdingen waren zusammen mit Tobi, aber dafür ist jetzt auch ein bisschen spät. Das ist jetzt zu lange her. Chance vertan. Auf jeden Fall kam Marcel Sobotka in die erste Elf für Giovanni Ack. Das hat jetzt wahrscheinlich auch nicht so sehr verwundert. Und Lündahl spielte auf der Rechtsverteidigerposition. Zimmermann rückte dafür wieder ins Mittelfeld. Und dafür musste dann eben noch Schinter Appelkamp den Startelfplatz räumen. Ansonsten kam noch Tim Rossmann in die erste Elf zurück für Marlon van Brederode. Ja, und ansonsten systematisch hatte sich dann nichts geändert. Und ja, ich sage jetzt mal auch an der Herangehensweise nicht so sehr, denn Fortuna spielte, wie man es erwarten durfte, tendenziell eher, naja, aus einer kompakten Defensive abwartend, risikolos. Das galt letztendlich auch für Paderborn, und so hatten wir relativ schnell ein Spiel, bei dem sich zwei Mannschaften neutralisiert haben. Es gab eine kurze Chance für Fortuna in der 6. Minute nach einer Flanke von Johannesson, die per Kopfball der Paderborner in die Mitte geklärt wurde, kommt Ioa mit links zum Schuss, der relativ knapp sogar vorbei am Tor geht. Aber ja, also ich habe gerade noch eine Chance dafür notiert, zumal es leider in der ersten Halbzeit ansonsten keine weiteren gibt. Denn, wie ich schon gesagt hatte, das Spiel passiert vor allem im Mittelfeld. Fortuna geht kein Risiko ein und Paderborn ebenfalls nicht. Und so braucht es bis zur 22. Minute, als Castaneda Coustance auf rechts einsetzt und sein Ball in den Rückraum kommt zu Engels, der dann aber aus rund 16 Metern Kastenmeier in die Arme schießt. In der 32. Minute kommt es nicht zu einer Chance, aber zu einem wirklich bösen Fehlpass, der richtig übel hätte enden können, von Ioa, der im Mittelfeld einen Querpass spielt, den Castaneda abfängt und Grimaldi steil schickt. Zum Glück können aber Oberdorf und Hoffmann da gemeinsam diesen Fehler nochmal ausbügeln. Die stärkste und beste Chance für Paderborn gibt es dann in der 39. Minute. Da ist eine Halbfeldflanke von Obermeier von rechts auf Grimaldi, der wirklich, auch wenn man es im Fernsehen nochmal sieht, relativ knapp über das Tor köpft. Das war sicherlich die beste Chance des Spiels. Und das war schon der Spielfilm der ersten Hälfte. Ich zähle da eben, was habe ich eben gesagt, 1:2 Chancen. Ein bisschen für Paderborn, aber insgesamt ausgeglichen, risikoarm, kein Team, das sich deutliche Vorteile erspielt hat und zu wenig 1:1, was sich eigentlich auch durch das ganze Spiel ziehen wird. Da war einzig Rossmann derjenige, der es vielleicht mal versucht hat. Andere, wie zum Beispiel Klaus auf rechts, da gab es wenig. Und so geht die Fortuna mit einigen Pfiffen in die Pause. Und da können wir vielleicht mal als erstes ansetzen. Ich meine, das haben wir nicht zum ersten Mal gesagt und zum Glück kommt es auch nicht so häufig vor. Aber Leute, was soll denn das? Also ja, wir kommen gerade eben aus einer Phase mit 2 Niederlagen in Folge. Offenkundig, und das war für jeden, glaube ich, ersichtlich, hat die Mannschaft gerade nicht das Selbstvertrauen oder die Selbstverständlichkeit, dass man mal so einen Gegner wie Paderborn locker bespielt. Und das Letzte, was der Mannschaft jetzt in dieser Situation hilft, ist, wenn man nach einer ersten Halbzeit, die man offensiv nicht überzeugend, aber defensiv halbwegs sicher führt, dann auch noch ausgepfiffen wird. Das ist halt ein No-Go. Das bringt einfach gar nichts. Es war jetzt nicht so, dass das ganze Stadion gepfiffen hat. Das kam wahrscheinlich auch eher von den, sagen wir mal, eventorientierten Bereichen. Aber da ganz klar der Appell, Geduld gehört halt auch dazu. Und das Bemühen konnte man der Mannschaft sowieso gestern über 90 Minuten nicht absprechen.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Das war sicherlich einfach nicht schön anzusehen. Ne? Also ich glaube, wenn man die Kürze dieser Spielfilmzusammenfassung sich mal vor Augen führt, es ist einfach nicht viel passiert in der ersten Halbzeit. Und es gab zwischendurch immer wieder ein Raunen und das setzte sich dann auch in der zweiten Halbzeit ja fort. Wobei ich jetzt sage, ja, die Fortuna hat einfach versucht, ihren Stiefel runterzuspielen. Ne? Also es war ganz klar zu sehen, Prämisse war, wir wollen hier kein unnötiges Risiko eingehen. Wir wollen dieses Spiel auf gar keinen Fall verlieren. Es geht uns wirklich primär darum, nicht in die, ja doch, muss man sagen, auch teilweise sehr geschickt gestellt Fallen zu tappen. Also Paderborn hat sich ja teilweise 2 Minuten am Stück in der eigenen Fünferabwehrreihe den Ball hin und her gepasst und so versucht uns zu locken. Die Fortuna ist insgesamt, ich hatte es in der ersten Halbzeit dir auch schon gesagt, dass es mein Gefühl war, insgesamt etwas früher angelaufen, hat die Pressinglinie situativ so 10, 15 Meter nach vorne geschoben. Thorsten schüttelt den Kopf, ich sehe das trotzdem so.
Kann ich nicht bestätigen. War situativ allenfalls mal 1-2 Mal, aber grundsätzlich haben wir an unserer Herangehensweise aus meiner Sicht in diesem Spiel nicht sonderlich viel geändert. Das ist übrigens auch einer der Kritikpunkte, die ich am Ende heraus vielleicht habe, aber dazu später.
Ja, ich fand schon, ich glaube, wir sind, normalerweise pressen wir ja so ungefähr ab der Mittellinie und das haben wir jetzt ein bisschen nach vorne geschoben. Ob das jetzt so wahnsinnig viel war, kann man sicherlich drüber streiten, aber es ist mir aufgefallen ist, dass wir da ein bisschen früher draufgegangen sind und auch der Appell, würde ich sagen, den Daniel Thun auch auf der Pressekonferenz so ein bisschen erzählt hat, dass er auch sagte, dass Vermey vielleicht auch nochmal etwas intensiver ins Torhüteranlaufen oder sowas reingehen sollte. Ich hatte das Gefühl, dass solche Ansprachen gegen den Ball etwas, ein bisschen was bewirkt haben.
Also was man auf jeden Fall sagen konnte, war, dass es ja stark von Kontrolle geprägt war und da dann wirklich halt einfach wenig schön anzuschauen war. Aber es ist halt auch ein verdammt guter Gegner gewesen. Und da jetzt einen Befreiungsschlag zu erwarten, ist halt einfach zu hoch gegriffen, weil es halt einfach nicht möglich war. Ne? Klar waren das irgendwie enttäuschende Heimspiele davor, von den Ergebnissen her. Noch nicht mal so vom Spielerischen, aber von den Ergebnissen. Aber dass dann halt auch mal jetzt einfach so ein eher taktisch geprägtes Spiel dann dabei herauskommen kann und nicht wieder ins offene Messer zu laufen, das muss man halt auch mal akzeptieren können. Und dass ich da jetzt nicht gut unterhalten werde, das kann halt mal in der Natur der Sache liegen. Aber dann direkt auch mit Pfiffen zu reagieren, ist halt einfach ein bisschen drüber, denke ich.
Ja, und das war auf jeden Fall die Prämisse eben, dieses Sicherstehen. Und das haben sie ja eigentlich auch bis auf zwei Situationen, drei, wenn wir den Ioas Fehlpass noch hinzuziehen, der aber zu keiner Chance führt, ja auch vernünftig hinbekommen. Was auf der Strecke geblieben ist, und das ist ja ein Problem, was sich auch durch die zweite Halbzeit gezogen ist, das ist ganz klar das Offensivspiel. Ne? Das hat nicht funktioniert, weil es eben nicht mutig genug war, so hat es Tune genannt. Und ja, Mut kommt natürlich durch Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen war nicht ausreichend da. Also ich sag mal, die Gleichung ist relativ simpel. Warum sollte Felix Klaus auf einmal den Mut haben, ins 1:1 zu gehen, wenn das bei ihnen die letzten Wochen halt wenig klappt? Ne? Und das kann man definitiv kritisieren, weil das fehlt einem. Und Außenbahnspieler sollten das dann halt auch gelegentlich mal erfolgreich tun können, wie es Tim Rossmann zum Beispiel auf der linken Seite hin und wieder dann gezeigt hat. Aber insgesamt, ja, folgte eigentlich immer, wenn man mal die Chance hatte, jetzt also auch zum Beispiel, es gab diese eine Szene, das hatte ich, glaube ich, zu dir vor allem gesagt, da spielen wir nahe der Abwehrkette einen relativ riskanten Doppelpass. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welche Spieler beteiligt waren, der gerade so klappt und nicht schief geht. Nur
Lindel und Johannesson waren es.
Ja, genau. Nur anstatt, dass wir halt durch diesen kurzfristigen Raum gewinnen, weil wir nehmen zwei Defensivspieler auf der Seite damit aus dem Spiel, dann versuchen das zu nutzen, um da auch mal überzuhaben, wird der Ball dann doch zum Innenverteidiger zurückgepasst. Das heißt, null Raumgewinn, unnötiges Risiko. Und leider, weil das Sicherheitsdenken ein bisschen zu stark verankert war, ich denke, das kann man dann schon sagen, wobei auch Martins Hinweis ja berechtigt ist, hätten wir offensiver gedacht, wer weiß, wäre das nicht vielleicht auch nach hinten losgegangen, denn es ist eben der Tabellenzweite aus Paderborn, bei denen läuft es zurzeit auch richtig gut und das hat man auch gesehen, dass die brandgefährlich nach vorne sein können. Und die haben halt, das hat ja Kwasniok nicht nur vor dem Spiel auf der PK zugegeben, sondern auch nach dem Spiel das nochmal betont, die haben halt keinen Druck. Er sagt ja selber, das ist halt der Vorteil, den wir gegenüber solchen Traditionsvereinen wie Düsseldorf haben. Bei uns entsteht kein Druck, da knatscht halt niemand rum, wenn es mal nicht läuft. Wir können hier befreit aufspielen. Und das hat man natürlich auch gesehen. Und das ist dann auch der Unterschied, wenn sich die Leute aufregen, ja, aber Paderborn, ne, die spielen das irgendwie viel kontrollierter und bei denen sieht das so einfach aus. Ja, aber die haben auch einfach null Druck. Ne? Das interessiert halt einfach keinen Menschen bei Paderborn, ob sie jetzt gut oder schlecht spielen. Naja, ist natürlich übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und das war ja diese Erwartungshaltung. Ich sage nicht, dass es ein Problem ist, weil man darf jetzt mit all dem, was wir auch finanziell investieren, darf man eine gewisse Erwartungshaltung an das Team haben und der ist sie ja auch zumindest teilweise die Saison schon gerecht geworden und wir stehen auf Platz 3 und Platz 4. Ich finde, da verbietet sich jeder Abgesang über wie schlecht Dinge laufen mit Trainer und sonst was generell sowieso am Ende. Aber also, man darf kritisieren, aber wie gesagt, man darf nicht alles in Frage stellen. Das ist Blödsinn. Ich weiß ja nicht, ist die Erwartungshaltung, dass wir mit diesem Kader, nach dieser Konstellation mit Relegation und Pipapo ganz klar auf Platz 1 die Liga wegdominieren sollten? Das ist eine, wie man so sagen kann, überzogene Erwartungshaltung. Das ist einfach auch nicht realistisch in dieser Liga. Man sieht es am HSV und anderen, das wechselt wild durch. Auch Hannover wird nicht bis den Rest der Saison auf Platz 1 stehen. Da nehme ich jede Wette an. Könnt ihr gerne dagegen halten, aber bin ich mir sicher, wird nicht so bleiben. Und das ist halt einfach die Natur der Sache. Ne? Man muss da eben auch durch solche Phasen dann einfach mal durchkommen. Ist jetzt schon sehr viel Fazit in der ersten Halbzeit, aber das jetzt einfach aufgehangen an diesen Halbzeitpfiffen, einfach um das mal rauszubringen. Das hilft keinem, das bringt nichts und es ist auch ein bisschen unfair, auch wenn die Leistungen der Mannschaft zuletzt nicht so berauschend waren. Das darf man kritisieren, aber man muss es der Mannschaft nicht auf diese Weise zeigen. Tja, und so gehen wir mit einem 0:0 zur Halbzeit. Wie gesagt, offensiv zufrieden konnte man nun wirklich nicht sein, aber defensiv, außer jetzt eigentlich die richtig gute Chance, war eigentlich nur dieser Kopfball von Grimaldi. Wenn man da Pech hat, geht der rein. Da ist Ior auch nicht so ganz nah dran an Obermeier. Und solchen Spielern darf man halt da auch einfach nicht Platz für Flanken lassen. Aber ja, ist eine wirklich nicht schön anzusehende erste Halbzeit, die aber letztendlich mit einem 0:0 in die Pause geht, sodass für die zweite Halbzeit dann ja noch alles drin war. Aber drin war natürlich auch wie immer, diesmal allerdings nicht auf Fortuna-Seite, eine Menge Pyrotechnik. Und darüber reden wir in Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, vielen Dank für diese freundliche Überleitung, lieber Thorsten. Andis Pyro-Ecke, dieses Mal in der, ja, dann doch eher schwarz-blauen Edition.
Wobei die Fackeln rot waren.
Das stimmt, aber, ja.
Der Rauch, ne? Der, also ich will, der
war weiß. Stinkerauch hatten sie mitgebracht. Ja. Also die Paderborner haben eine, zu Beginn des Spiels, eine dann am Ende doch durchaus ordentliche Pyro-Show abgeliefert. Als sie damit begonnen hatten, habe ich erst gedacht, was ist das für ein Kack, ne? Da hatten sie irgendwie zwei so Blinker angezündet und eine Rauch und einen Rauchtopf. Und ich dachte, ja, das ist jetzt das, was man wohl von Paderborn so landläufig erwarten kann an Tifosi und Ultra-Aktionen. Aber sie hatten dann doch offenbar einfach nur vergessen, ein paar Sachen anzuzünden und haben dann sehr schön, muss man ja dann durchaus sagen, sehr schön schwarzen und dunkelblauen Rauch, den sie mitgebracht hatten, abgefackelt. Und dann, ich würde behaupten, ja, so rund 15, vielleicht 20 rote Pyrofackeln noch angemacht. Und das gab ein sehr schönes Bild, auch wenn der Rauch durchaus, ja, unangenehm gerochen hat. Also das war nicht der gute Qualitätsrauch, den man sonst so kauft. Das war ostwestfälischer Bauernrauch.
Landrauch, ja.
Der gute Landrauch, ja. War ein bisschen Gülle mitgemischt oder sowas. Also war wirklich olfaktorisch kein Genuss. Was sie dann allerdings im Rest hatten, war, also das wurde dann so, dann den Rest des Spiels sehr uninspiriert quasi Dauerpyro gezündet. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Ja, so viel zu unseren Gästen aus Paderborn. Die hatten aber, um das abzuschließen, wahrscheinlich einen der höchsten Pyro-zu-Zuschauer-Verhältnisse, die wir in den letzten Wochen in Düsseldorf sehen konnten.
Eine Fackel pro Person.
Ja. Ja, die Stimmung auf Seiten der Fortuna, da bin ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Da bin ich etwas ambivalent, denn es gab die besagten Pfiffe, auch wenn es nicht so wahnsinnig viele waren, aber es gab sie. Es gab auch im weiteren Verlauf des Spiels ja dann ein bisschen Unruhe, ein bisschen Raunen, wenn die von Thorsten eben beschriebenen Sicherheitspässe, statt dann doch die Offensive zu suchen, nochmal hintenrum, auch teilweise sogar noch in der Nachspielzeit. Aber es gab eben auch diese Momente, wo dann die im Stadion, die es mit der Fortuna halten, auch einigermaßen geschlossen supportet haben. Es gab lichte Momente. Es war nicht alles schlecht. Und die Ultras auf der Südtribüne in der Südkurve hatten, nee, Südkurve ist falsch, ne? Auf der Süd, sagen wir einfach mal, haben auch versucht, alle mitzunehmen. Ich habe natürlich wie immer unsere Lieblingstribüne, die Südoberrang, gut im Blick gehabt. Und ich habe das Gefühl, es gab ein bisschen besseren Support dort, aber auch eher so halb rechts über den Ultras, wenn man drauf schaut. Die Zentrale ist weiterhin doch das Sorgenkind dieser Tribüne im Oberrang, genau wie die Zentrale der Fortuna vielleicht, Fragezeichen, man weiß es nicht.
Vor allem im Oberrang der Fortuna, ja.
Ja, man, also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass nicht 50.000, sondern nur 37.000, 38.000, wie viel waren da?
35.000, ja. Noch was war die offizielle Zuschauer.
Ja, dann waren es knapp 36.
Also ich bin mir nicht sicher in der Wahrnehmung, um dich da mal abzukürzen, ob sich da so viel getan hat. Es liegt ja auch immer am Gegenüber. Und da hat Paderborn natürlich einfach nicht die gleiche Wucht wie der HSV oder Kaiserslautern. Ne? Also
ja, das stimmt natürlich.
Darum, ich glaube, es sind die altbekannten Probleme, über die wir ja schon ausführlich gesprochen haben. Da hat sich jetzt nicht dramatisch was geändert, aus meiner Sicht, in diesem Spiel.
Das ist meine positive Affirmation, die ich hier erzähle, damit das Universum uns da gute Schwingungen schickt.
Es war natürlich auch kein dankbares Spiel, weil es wenig Anlässe gab, sage ich mal, das Publikum mitzunehmen. Die Süd hat da eigentlich schon ganz gut was gemacht, fand ich.
Das stimmt. Also das Material, mit dem sie arbeiten musste, war einfach auch überschaubar. Es war nichts, was die Leute anzündet. Ne? Ja, es fehlten ja die Torchancen.
Da war halt einfach wenig Drive aufgrund der Situation auf dem Platz. Ja, das gibt es natürlich auch schon mal. Dass, wenn mal so eine Einzelaktion kommt und dann das Stadion doch dann richtig mitgeht, das fiel halt gestern weitgehend aus, oder?
Ja, also, ja, nee, ist richtig.
Das ist halt
richtig.
Schwierig dann.
Wir merken also, das war ja eh klar, dass es sich gegenseitig bedingt, aber wir merken halt auch, dass das aktuell auch nicht einfach für den Support-Bereich ist, mit all den bekannten Problemen, die man da so hat. Aber es gab ja noch was, ne, im Support vor Anpfiff, was ja bemerkenswert war, lieber Andi.
Ja, gab es. Ja, stimmt, richtig.
Da steht er auf dem Schlauch wieder.
Ja, es gab ein, stimmt, ich habe sogar ein Foto gemacht davon. Das ist, das
zum Glück noch rechtzeitig, war gerade, ne?
In den guten Podcatchern wird das Bild jetzt auch zu sehen sein. Also genau. Nicht deins, aber ein Bild davon.
Es gab ein Spruchband zur Verabschiedung von Marita Spengler.
Ja, Verabschiedung.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass sie ihren Job beendet hat bei Fortuna, lieber Andi. Es ist verstorben.
Ja, da verabschiedet man aber auch Menschen.
Ja, man nennt das aber nicht so.
Es wurde kondoliert.
So, das ist schön gesagt.
Ja, es wurde kondoliert.
Ja, die ehemalige Ehefrau von Alex Spengler, der vor einiger Zeit ja verstorben ist, Marita Spengler, die ja also auch schon den Image hatte, und sie war ja auch, glaube ich, Teambetreuerin oder zumindest hilfreich, aber vor allem war sie Busfahrerin, ne? Oder? Nee, da habe ich sie mit Effi
Effi Obermeier.
Effi Obermeier, die keine Kinder mochte. Ja, genau. Hab ich verwechselt, richtig. Ja. Ja, aber sie hat auf jeden Fall ihrem Mann, glaube ich, zur Seite gestanden. Also nicht nur in Krankheitszeiten, sondern eben auch als Teambetreuer. Und ja, geil, auch als die gute Seele bei der Fortuna ist jetzt vor ein paar Tagen verstorben. Und da war es doch sehr schön, dass es ein Spruchband der Kurve gab, das an sie noch einmal erinnert hat. Schöne Sache.
Die Fortuna hat ja auch offiziell quasi nochmal eine News rausgegeben zum Tod. Weil sie das ja wirklich langjährig gemacht hat.
Genau.
Schon sicherlich jemand Verdienteres aus dem Vereinsstaff, der da lange getan und gewirkt hat. Ne? Ja.
Gut, dann bleibt mir nur noch meine obligatorische Note zu vergeben. Heute gibt es 3 von 5 Pyrofackeln. Und damit gebe ich zurück an Thorsten und die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr gelegen? Die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr gelegen in der zweiten Halbzeit? Das wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Als erstes gibt es aber wenig Neues im zweiten Durchgang. Die Fortuna kommt zwar minimal mutiger aus der Kabine, da gab es wahrscheinlich eine entsprechende Ansage vom Trainer, aber außer 2 harmlose Schüsse, erst von Zimmermann und dann von Felix Klaus, oder war es umgekehrt, man weiß es nicht, springt da dann doch recht wenig heraus. Die Fortuna deutet Bemühen an. Das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr vorsichtig formuliert. Sie deutet das Bemühen an, ein Tor erzielen zu wollen, aber ja, nachhaltig Paderborn da in Bedrängnis bringen, das klappt nicht. Und so vergeht wieder eine Viertelstunde, bis es dann wirklich leider den, man möchte fast sagen, obligatorischen Gegentreffer in so einer Saisonphase dann gibt. Da ist es eine Ecke der Fortuna, die nichts einbringt. Und den Befreiungsschlag möchte Tim Rossmann mit der Brust runterholen und dann sozusagen locker zum Torwart spielen. Er sieht aber wahrscheinlich nicht, dass in seinem Rücken ein Paderborner Spieler auch dabei ist. Der kommt also dazwischen und droht Richtung Tor laufen zu wollen. Ich glaube, Rossmann denkt auch kurz darüber nach, ob er ihn umreißen soll oder nicht. Da ist zwar noch ein Verteidiger oder weiterer Spieler zur Absicherung da, aber er kann es dann immerhin geschickt dafür sorgen, dass der Angriff so ein bisschen verzögert wird und in die Zentrale der Ball zurückgepasst wird. Dort ist Rossmann hingesprintet, kann den Ball wieder zurückerobern, aber sein wirklich stark geführter Zweikampf lässt den Ball erneut zu einem Paderborner zurückprallen. Der passt auf rechts. Obermeier ist dort, hat zu viel Platz von Ioa, flankt in die Mitte, wo der Ball erst an Freund und Feind im Fünfer vorbeisegelt, aber Zehnter kann an der Fünfergrenze den Ball annehmen. Lündahl eilt aus der Mitte, er war vorher im Kopfballduell mit Grimaldi, also in dem Sinne kein Vorwurf, er musste einfach einrücken in dieser Situation aufgrund der Ordnung. Möchte die erneute Flanke von Zehnter noch verhindern, aber er fälscht den Ball unglücklich Richtung Tor ab, wo der Ball an Kastenmeier ja nicht ganz vorbei, weil er ja den auch noch berührt, aber von dort geht er also per Eigentor ins Netz. Bilbier auch wenn da viel im Spiel von den Kommentatoren spekuliert wurde, ist aber nicht am Ball und folglich ist der Torschütze Lündahl mit einem Eigentor. Maximal unglücklich wird der Trainer es genannt haben, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das kann man dann auch so sagen. Es ist jetzt auch die erste Situation in der zweiten Halbzeit gewesen, in der Paderborn irgendwie vors Tor gekommen ist. Es sind wieder einzelne Fehler, ich habe die Kette genannt, Rossmann beginnt das Ganze, dann ist es aber auch Ioa auf Außen, die Ordnung in der Mitte stimmt nicht so ganz, unnötig wie ein Kropf. So richtig verdient ist die Führung da auch nicht. Das ZDF hatte irgendwie einen sehr seltsamen Take auf dieses Spiel, der Holger fand, der dann irgendwie sagte, ja, und Paderborn dominierte etc. Und die folgerichtige Führung, das sehe ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Die Führung ist sehr glücklich, ob verdient oder unverdient. Für keines der beiden Teams wäre zu diesem Zeitpunkt eine Führung verdient gewesen, aus meiner Sicht. Nur so liegt die Fortuna eben, und jetzt habe ich natürlich schon wieder sehr viel interpretiert, so liegt die Fortuna dann in der 61. Minute mit 0-1 hinten. Der Trainer reagiert, bringt Pecinovic für Vermey und Arc für Sobotka. Fairerweise muss man sagen, dass die Auswechslungen schon vor dem Gegentor geplant waren. Die Spieler standen schon bereit. Und ja, Fortuna wird mit diesem Tor auch ein bisschen druckvoller. In der 69. Minute ist ein schöner Ball von Zimmermann auf Johannesson, der sich den Ball dann sozusagen, weil er leicht hochspringt, ja, also den Ball sozusagen über einen Gegenspieler lupft, um dann Volley aufs Tor zu schießen. Aber leider wird der Schuss von Felix Götze per Kopf zur Ecke geklärt. Und dann in der 72. Minute vielleicht die beste Chance bis dato der Fortuna. Da ist es Ijoa, der auf Tim Rossmann flankt. Der dreht sich einmal und schießt dann stark mit rechts auf die kurze Ecke. Aber Schubert hält diesen Ball ebenfalls mit einer guten Parade. Also Fortuna merklich aufgewacht in dieser Phase. Und es kommt eigentlich auch offensiv von Paderborn gar nichts mehr. Man muss aber eben auch sagen, Fortuna schafft es bis auf diese zwei Szenen, auch wenn sie viel um den Strafraum herumspielen und jetzt auch eindeutig mehr Ballbesitz in dieser Phase haben, sie schaffen es kaum, Paderborn da in richtige Bedrängnis zu bringen. Und so ist es dann schon in der 76. Minute, dass Appelkamp für Lündahl kommt. Zimmermann geht dafür hinten auf die rechte Seite und Johannesson rückt auf die Doppel-8 in dem Fall. Bei Paderborn kommen Sven Michel und Ansar für Costans und Grimaldi. Und das hat zumindest in der 79. Minute ja eigentlich so die einzige zweite Chance von Paderborn in der zweiten Halbzeit zur Folge. Da ist es ein Konter und da wird Michel von Klaus und Zimmermann nicht richtig gestört, sodass er aus halb linker Position aus rund 20 Metern mit seinem starken linken Fuß, das haben wir ja letzte Woche von Kevin gehört, abziehen kann. Der Ball landet hinter Kastenmeier auf der Latte und geht von dort ins Tor aus. Das hätte tatsächlich das 2-0 sein können, aber wie gesagt, es war auch so richtig die einzige Szene nach dem Gegentor, die Paderborn dann noch so hatte. Ansonsten gibt es in der 80. Minute eine Flanke, die nochmal geklärt wird und bei Felix Klaus am Strafraumeck landet, der diese aber relativ kläglich Volley vorbeischießt. In der 84. Minute kommen dann noch Van Brederode für Ijoa und Niemietz für Klaus. Da rückt dann Rossmann auf die Linksverteidigerposition von Ijoa. Und es bleibt aber dabei, Fortuna fällt nicht so richtig was ein, um sich Chancen zu erspielen, obwohl man Paderborn schon hinten reindrängt. Und so braucht es in der 95. Minute, in der 5. Minute der Nachspielzeit, ein Eigentor von Felix Götze. Da ist es Johannesson, der von der linken Seite nochmal einfach hoch in den Strafraum flankt. Brackelmann möchte den Ball herausköpfen, köpft aber an den Hinterkopf von Felix Götze und der Ball prallt von dort ins Tor. Das zweite Eigentor des Tages und komplett bezeichnend für dieses Spiel und auch für die Art und Weise, wie Fortuna hier ein Tor schießt. Unverdient bestimmt nicht, auch wenn Paderborn vielleicht etwas mehr Torchancen hatte, aber sie haben eben am Ende auch kaum noch was außer verteidigen gemacht. Fortuna hat zumindest den Druck am Ende aufgebaut, um sich diesen Ausgleich zu verdienen. Aber insgesamt sind wir dann bei 2-4 Chancen auch sicherlich bei einer sehr offensiv armen Partie. Und was im Grunde für die erste Halbzeit galt, das gilt auch für die zweite Halbzeit. wir haben es schon gesagt, man konnte den Rucksack von Fortuna spüren. Es wurde besser nach dem Gegentor und selbstkritisch haben ja auch viele Spieler nach dem Spiel gesagt, dass sie das nicht gut finden, dass es immer diese Rückschläge braucht, damit sie so richtig aktiv und wach in Anführungszeichen werden. Ja, aber im Offensivspiel bleibt das aktuell alles sehr ernüchternd, eben mit dieser psychologischen Komponente, für die wir alle Verständnis haben. Du spielst halt vor allem geilen Fußball, wenn du halt Selbstvertrauen hast und offenkundig hat oder haben die Spiele gegen den HSV, Lautern und auch in Münster, wobei es in Münster ja auch schon zu sehen war, dieses Problem, also vor allem die beiden Heimspiele, haben ein bisschen dafür gesorgt, dass dieses Selbstverständnis und dieser Mut, eben dann auch mal 1:1 zu gehen, so ein bisschen abhandengekommen ist. Ne? Van Brederode macht es später dann noch so ein bisschen. Wie gesagt, die rechte Seite ist aus meiner Sicht zurzeit echt ein Problem, weil keiner da so richtig das Selbstvertrauen hat. Niemals ist sein Spieler, der mit Raum auch mal ins 1:1 gehen kann, aber da muss er sich meistens den Ball einfach weit vorlegen. Wie gesagt, Felix Klaus hat kein Selbstvertrauen, denn das muss man auch sagen, der Schlüssel gestern lag auf den Außen, die Zentrale wurde relativ gut zugemacht, da haben wir es kaum mal geschafft durchzukommen. Johannesson wie immer da sehr bemüht und fleißig und versucht, die Lücken zu finden. Zimmermann ist da dann, was das betrifft, ne, hat andere Qualitäten, ist da nicht so der richtige Mann. Sobotka dann auch nicht immer zwingend in der Schlussphase. Appelkamp hat es diesmal nicht so schlecht gemacht, ohne dass er selber jetzt so den richtigen Impact gehabt hatte. Aber das Problem ist halt schon, dass, also weil das natürlich auch der Bereich ist, der auch am besten zu verteidigen ist, wenn die Mitte dicht ist, kommen wir halt nur gelegentlich gerade über die Außen. Und wir haben ein bisschen das Dilemma, dass unsere beiden formstärksten Außenspieler eigentlich von Brederode und Rossmann für dieselbe Position in Frage kommen. Zumindest so, wie der Trainer es momentan sieht. Und dadurch fehlen uns da so ein bisschen die Alternativoptionen, meiner Meinung nach. Und dann kommt halt so ein Spiel wie gestern zustande.
Ich würde gerne zwei Sachen mit euch zumindest mal diskutieren, ob wir darüber sprechen wollen, so ungefähr.
Also wenn es um Ausblick gibt oder was man anders machen könnte, da hätte ich gleich noch was dazu.
Nee, ich bin bei Spielszenen tatsächlich. Okay. Und zwar habe ich das aus den sozialen Medien mitgenommen, beziehungsweise aus der Pressekonferenz. Und zwar gibt es vor beiden Toren.
Ja. Finde ich, nee. können wir ganz kurz abhaken. Wollen wir nicht drüber reden, in beiden Fällen.
Ich habe nämlich auch nicht sehen können.
Nein, da wurde sich aus meiner Sicht in sozialen Medien viel zu sehr drüber gestört. Ja, Biblia hat gesagt, dass er vor dem 0-1 Sorge hatte, dass es eine VAR-Überprüfung gab, weil er am Strafraum oder im Strafraum im eigenen mit der Hand am Ball war. Das war aber im Leben kein Handspiel. Muss man überhaupt nicht drüber reden. Das ist Quatsch. Hat der Spieler halt gesagt, da muss man sich dann auch nicht immer drauf aufstürzen, nur weil ein Spieler sowas mal sagt. Die Spieler regen einfach eine Menge Blödsinn nach dem Spiel.
Ja, ich habe es mir nämlich extra angeguckt und dachte, hätte im Leben Nein. nicht.
Also da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Und das Gleiche gilt für die Szene von Sven Michel, wo er da am eigenen Strafraum einmal kurz ins Straucheln kommt. Da war auch nichts. Das war vor unserer Nase. Die Szene habe ich selbst gesehen. Also im Leben kein Elfmeter und wurde auch nirgendwo vollkommen zu Recht außerhalb der Fortuna-Battle in irgendeiner Form diskutiert. Also können wir, glaube ich, ganz schnell abhaken. Müssen wir nicht drauf eingehen.
Ja, dann haben wir das zumindest thematisiert.
Wenn wir auf die Statistik gucken, grundsätzlich eine intensive Partie. Ne? Wir reden hier von der Laufleistung von Paderborn von 126 Kilometern. Das ist eine Menge, Fortuna mit 123 auch nicht gerade wenig. Also es mangelte nicht am Einsatz. Und Paderborn hat auch einfach ein ganz hervorragendes Spiel gemacht. Das muss man einfach auch mal sagen. Zumindest defensiv überragend. Und das haben sie auch alle selber so genannt. Also die haben das mal nicht so eben weggespielt. Ich sag mal, für ein Team wie Paderborn ist natürlich auch immer so eine Highlight-Partie, dann halt mal vor so vielen Leuten in so einem Stadion, wenn du auch gerade das Selbstvertrauen hast, so abliefern zu dürfen. Man merkt das dann schon. Ne? Für solche Teams ist das dann einfach was Großes. Vor allem, wenn sie das Selbstvertrauen haben, daran nicht zu zerbrechen. Und das war bei Paderborn der Fall. Ne? Also 126 Kilometer laufen nicht viele in einem Spiel. Ne? Da merkst du halt, dass die wirklich so Pokalspielcharakter fast, naja, nein, das stimmt ja nicht. Wir sind ja nicht sportlich so weit auseinander. Aber dass sie zumindest enorm viel reingeworfen haben. Ansonsten muss man sagen, wenn du rein die Statistik liest, außer den X-Goals war das eigentlich ganz okay von der Fortuna. Ne? Passquote 89%, Ballbesitz 56%, 11-7 Torschüsse, 56% der Zweikämpfe gewonnen, wobei das nie was aussagt. Aber die X-Goals sagen halt, dass es sich ja eigentlich um ein 0-0 im Schafspelz eines 1-1 gehandelt hat. 0,57 zu 0,55 führt die DFL, also ein Spiel, das auch genauso gut 0-0 hätte ausgehen können. Und das ist dann halt einfach auch prägend. Und ja, wie gesagt, wir haben die Gründe, die haben wir ja im Grunde schon genannt. Ne? Es ist einerseits dieses mangelnde Selbstvertrauen. Der andere Grund ist aber, über den ich sprechen wollte, ist die taktische Herangehensweise. Denn das hatte ich eingangs erwähnt. Es ist jetzt halt nicht sonderlich viel Neues, was wir in diesem Spiel machen. Und das ist ja auch grundsätzlich legitim, aber ich finde, man darf es diskutieren. Grundsätzlich ist es ja legitim, wenn du eine Phase hast als Mannschaft, wie wir gerade, wo es nicht gut läuft, dass du sagst, und das war ja offenkundig der Fall, wir bleiben bei den Basics. Ja? Mhm. Also wir versuchen jetzt nichts Verrücktes. Wir bleiben eher bei uns. Unsere Defensiv-Umschalttaktik hat uns gerade in der Rückrunde viele, viele Punkte beschert. Da bleiben wir, das hat sich bewährt. Und wir versuchen jetzt nicht, nur weil es mal zwei Spiele hintereinander nicht gut geklappt hat, wir versuchen jetzt nicht hier was Neues. So, und zumindest das Ergebnis gibt dem Ganzen ja dann auch recht. Ich finde aber, was in den Spielen zu sehen ist, und das war jetzt nicht nur gegen Paderborn, sondern es ist schon eine ganze Weile so, das wissen die Gegner halt auch. Also wir sind taktisch dekodiert. Ich hasse diesen Ausdruck, weil es auch so ein Zone-Format ist und sowas. Ich habe da immer, da steigen mir immer, nee, wie sagt man, die Nackenhaare.
Da rollen sich hier die Fußnägel
aus. Ja, all das, genau. Da gehen mir die Nackenhaare hoch, wenn ich das höre. Das ist aber natürlich schon ein Problem. Ne? Die Gegner wissen das, so wie Paderborn. Ne? Die sagen auch, ja, dann lass die mal das Spiel machen. Das ist jetzt gar nicht so gefährlich. Und vielleicht machen sie dann irgendwann den Fehler und da können wir reinkommen. Aber grundsätzlich wissen wir, wie sie aufbauen. Über die Flügel, ne? Das müssen wir ganz gut zubekommen. Da gehen sie dann manchmal ins 1-1, größtenteils aber auch nicht. Und vor allem die Mitte dicht kriegen. So, und dann ist halt da schon viel gemacht. Und da ist halt mein Gedanke, vielleicht sollte man es trotz allem mal mit einer anderen Herangehensweise probieren. Das kann man ja auf zwei Ebenen machen. Das kann man einerseits taktisch machen, zum Beispiel durch eine andere Formation. Das Stichwort Dreierkette. Wir üben die Geschichten immer toll in den Sommer- und Winterpausen und dann setzen wir sie nie ein. Ich meine, klar, man kann sagen, ja, die Mannschaft fühlt sich halt in einem anderen System wohler, aber der Gegner weiß halt genau, wie Fortuna spielen wird. Wenn du halt in so einem Spiel aber mal vielleicht mit einem 3-4-3 reingehst, so, ne, dann ist Paderborn da erstmal vielleicht nicht drauf eingestellt oder dass du mitten im Spiel das mal änderst. Aber ich weiß, das ist halt zweischneidig. Du läufst halt aber auch Gefahr, dass es halt nicht funktioniert und dass du halt dann 0-2 nach 10 Minuten zurückliegst, weil deine Defensivorganisation nicht funktioniert hat. Und darum, ich möchte das nicht als Vorwurf formuliert haben, weil man kann halt es so oder so machen und es ist halt komplett theoretisch, was wäre wenn gewesen. Ich möchte es aber als Diskussionspunkt in den Raum mal werfen, zu sagen, ja, vielleicht ist das ja auch ein Satz, vielleicht auch jetzt über die Länderspielpause, aber die wollen wir jetzt auch nicht hochstilisieren zu in 2 Wochen Länderspielpause, wo dann auch wichtige Akteure wie unsere Nationalspieler nicht dabei sind, kann man jetzt komplett da neue Dinge einstudieren. Aber vielleicht ist das halt ein Ansatz, einerseits, um unser Offensivspiel wieder hinzubekommen. Und der zweite Punkt ist halt, dass unser Offensivspiel halt an der Form der Spieler gerade krankt. Ich habe über die rechte Seite schon ausführlich gesprochen, auch in der Zentrale. Appelkamp ist nicht gut in Form. Im Sturm haben wir das Problem, dass mit Kovnatski der einzig wirklich fitte Stürmer jetzt verletzt ist. Und man merkt eben Vermey und Pečinović gerade die vielen Verletzungs- oder zumindest die Verletzungsfehltage merkt man ihnen so ein bisschen einfach an. Und dann kommt das halt alles so ein bisschen zusammen. Und wir konnten das in den ersten Spielen eigentlich noch sehr gut kompensieren. Da hatten wir halt die eingespielte Defensive aus der letzten Saison. Das war vielleicht auch ein Vorteil gegenüber anderen Teams, die sich da erst noch finden mussten. Und dadurch haben wir gerade in den ersten Spielen, zum Beispiel gegen Darmstadt oder so etwas, einfach aufgrund dieser kompakten Defensive sehr gute Siege eingefahren. Und dann haben wir aber natürlich auch dann nochmal durch die kurzfristigen Abgänge dann von vor allem kurz vor Schluss dann nochmal Tanaka, aber auch eben Engelhardt, der ja sozusagen am Ende der Vorbereitung dann ging, dann mussten wir dann unsere Systematik dann doch noch mal umstellen. Ne? Sobotka war in dieser Phase nicht gut in Form, hat sich dann auch verletzt. Und dann kamen halt Leute wie Ark rein, die relativ schnell gezeigt haben, okay, haben noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten. Und das, finde ich, erklärt für mich ganz gut, warum wir dann in diesen ersten Spielen spielerisch Probleme hatten, beziehungsweise immer noch spielerisch diese Probleme haben. Und das sind eben diese zwei Faktoren. Einerseits sind wir gewissermaßen ein bisschen ausrechenbar für die Gegner. Andererseits haben wir uns da aber auch noch nicht gefunden. Und keiner der Neuzugänge ist bis zu diesem Zeitpunkt irgendetwas wie ein Fehleinkauf oder sonst was. Darum sind diese Bild-Zeitungsartikel mit die Transferflops der Fortuna und sowas. Das ist halt alles, das ist halt so unseriöse Bildkacke. Man muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch gar nicht klar. Zum Beispiel Ark hat gestern durchaus gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann. Ne? Aber man muss so einem Spieler vielleicht auch mal zugestehen, dass er halt auch mal ein paar Wochen braucht oder auch mal ein paar Spiele Lehrgeld zahlt in der zweiten Liga, weil die dann doch ein anderes Niveau hat als die zweite französische Liga. Das braucht halt seine Zeit. Auch Tanaka hat seine Zeit gebraucht. Das wollen wir nicht vergessen. Und das erklärt aber aus meiner Sicht diese Probleme, die wir im Moment so ein bisschen haben. Vorhersehbarkeit dann doch, gerade was das Spiel nach vorne betrifft, weil eigentlich bis jetzt mal aus diese zwei Freak-Spiele gegen Hamburg und Kaiserslautern waren wir defensiv stabil. Nicht so stabil wie zu Saisonbeginn, aber grundsätzlich funktioniert unser Defensivverbund. Da bin ich nicht so besorgt, ehrlicherweise. Aber das Offensivspiel, da brauchen wir halt Ideen. Da brauchen wir auch Erfolge. Dann kommen auch Leute wie Appelkamp oder Klaus wieder besser in Form. Aber da muss man dann vielleicht auch hier und da personell auch mal andere Leute noch mal fördern. Ich finde zum Beispiel schade, dass Danny Schmidt zuletzt kaum spielen durfte. Vielleicht, gerade wenn jetzt die Mittelstürmer beide noch so ein bisschen auch verletzungsbedingt ihre Form sorgen, vielleicht Danny Schmidt noch mal in der Sturmmitte beginnen lassen. Ist vielleicht ja auch noch eine Option oder ähnliches. Aber das vielleicht jetzt auch am Ende dieses Fazit, weil wir jetzt so das erste Saisondrittel so ein bisschen vor der Länderspielpause hinter uns haben. Also als Erklärung, warum war der Start so gut, warum gibt es gerade aber auch diese Probleme und was könnte man eben tun, um da vielleicht Besserung zu lindern. Aber es ist eine Binsenweisheit, das Selbstvertrauen baut sich vor allem durch Siege auf. Und da vielleicht, um da den abschließenden Bogen zum gestrigen Spiel zu finden, könnte dieser Ausgleich Gold wert sein, weil es eben dich, diesen Rucksack, den du mit dir rumschleppst, so ein bisschen die Dinge von dir abfallen können. Ne? Du hast halt in einem Spiel, und das war höchster Schwierigkeitsgrad, ne? Du liegst gegen eines der besten Teams der Liga in einer Phase, wo es nicht gut läuft, wo alle quasi das Messer schon zwischen den Zähnen haben, um über dich abzukotzen. Liegst du halt hinten und du machst viel dafür, du tust alles. Es will nicht so richtig gelingen, aber am Ende hast du dann doch noch das Glück, und das ist wirklich das Glück des Tüchtigen in diesem Fall, dass dir dieser Ball dann noch ins Tor reingeht. Und das kann, und das möchte ich hier als Hoffnungsschimmer stehen lassen, das kann etwas Befreiung bei der Mannschaft verursacht haben. Jetzt vielleicht zusammen mit der Pause und dann schauen wir doch mal, wie wir das Heimspiel gegen Elversberg dann so bestreiten.
Ja, also ich glaube auch, man muss es unter der vermutlich wesentlichen Prämisse des Spielansatzes gestern sehen, dass es keine weitere Niederlage und vor allem keine weitere Heimniederlage geben sollte. Mhm. Das merkte man ja einfach auch, dass ein sehr überlegter, sehr vorsichtiger, kontrollierter Spielaufbau betrieben wurde. Paderborn musste auch hoch und viel dafür tun, das dann entsprechend dann auch zu verarbeiten, sieht man in der Laufleistung und entsprechend dann eigentlich auch den ausgeglichenen Statistiken. Das Offensivspiel litt halt einfach darunter. Wir haben aber auch momentan, ich will da jetzt nicht so diesen Spielernoten jetzt vorweggreifen, bei einigen aber einfach auch gewissermaßen einen Durchhänger. Ja. Eher auf der mentalen Seite, da hat jetzt keiner das Fußballspielen verlernt, aber einfach durch die Serie der letzten Ergebnisse, dass da halt ein bisschen der Mut und der letzte entscheidende Schritt dann so fehlt, auch mal etwas zu wagen. Und gestern wurde halt eher wenig gewagt, sehr viel kontrolliert und das sah man dem Spiel halt auch an. Das Entscheidende ist aber wirklich, denke ich, dass es keine Niederlage am Ende war.
Ja, das war ganz wichtig. Und am Ende hat man aber auch gesehen, als die Mannschaft dann mit dem Rücken zur Wand stand, als sie dann musste, dann ging es halt auch, also man hat ja dann auch weniger zu verlieren, aber dann konnte sie ja das Risiko eingehen und am Ende wurde sie dafür belohnt, auch wenn es natürlich ein bisschen Glück brauchte, sowohl vom Zeitpunkt als auch vom Zustandekommen des Tors. Aber wir hatten es schon gesagt, unverdient war das aus meiner Sicht nicht.
Ich habe nicht mehr dran geglaubt, möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Ich habe kurz bevor dieses Tor gefallen ist, ich hatte mit diesem Spiel
abgeschlossen. Warst du schon auf dem Parkplatz im Auto?
Ich war schon fast zu Hause.
Ja, es freut mich jedes Mal, wenn solche späten Tore fallen. Für die Leute, die alle früher gehen, das ist immer die gerechte Strafe, dass man diesen emotionalen Moment, eigentlich den schönsten Moment des ganzen Abends, dann einfach verpasst. Das ist dann die gerechte Strafe für frühes Gehen. Darum, das finde ich immer sehr befriedigend dann.
Aber habt ihr dran geglaubt? Also ich sag mal, ich fühlte eine gewisse resignierte Stimmung in unserer zuschauenden Gruppe.
Ja, resigniert ja, aber also ganz ehrlich, dafür besuche ich oder gucke ich jetzt sehr, sehr viele Jahre Fußballspiele, um zu wissen, meine 0-1 kann auch immer in der letzten Sekunde noch etwas passieren. Darum, ich habe selten in mir drin, dass ich nicht glaube, dass noch etwas passieren kann. Da ist man naturell zu optimistisch, aber da ich mir jetzt sicher war in dem Moment, das gleichen wir auf jeden Fall noch außen, selbstverständlich nicht. Aber die Hoffnung hatte ich bis zum Schluss. Das ist eigentlich immer so. Und das Köln-Spiel hat ja auch gezeigt, ja, das geht halt auch manchmal. In der Phase haben wir ja auch eine Wucht entwickelt, zumindest jetzt nicht, was Chancen betrifft, aber Paderborn kam nicht mehr hinten raus. Das muss man schon sagen. Also am Ende ist es halt, haben wir sie vielleicht auch, ich meine, überleg doch mal, die Spieler standen da im Fünfer und haben da rumgeköpft, sich gegenseitig angeköpft. Man merkt schon, wie weit hinten reingedrängt wir sie da in dem Moment haben, ne? Dass sie da mit allen Leuten da fast auf der Linie stehen und sich dann gegenseitig anköpfen. Das ist schon ein Resultat der Wucht, die dann auch zusammen mit dem Stadion in der Phase entwickelt wurde. Aber da geht halt natürlich noch viel mehr und spielerisch war das eben nicht so toll und das ist sicherlich ein Problem, was wir lösen müssen. Aber wir stehen auf Platz 3, sind vollkommen im Rennen. Wenn Hannover jetzt heute nicht gewinnt, dann auch noch in der Reichweite, wo wir Hannover an einem Spieltag auch wieder komplett überholen könnten. Also nichts ist verloren und wie gesagt, dieser späte Ausgleich kann da auch was Befreiendes am Ende als Folge haben. Aber ich würde sagen, dann kommen wir doch zu den Noten, die wir jetzt schon immer so ein bisschen umschifft haben. Dann gehen wir doch mal in Medias Res und ich würde sagen, wir lassen es heute dem Gast mal, Florian Kastenmeier, als erstes beurteilen zu dürfen. Dem hat ja richtig die Hände geglüht gestern, bei den vielen Torchancen, die er vereiteln musste.
Oha, das ist ein schwieriger Einstieg. Also letztendlich kann man jetzt Gegentreffer beim eigenen Treffer, wie muss man das formulieren, was soll man sagen, da hatte er eigentlich keine Chance mehr, das war halt einfach maximal unglücklich gelaufen, ansonsten hatte er nicht so viel zu tun, ein paar Sachen gab es, die er parieren musste, die hatte er aber alle und im Aufbauspiel hat er sich halt, sag ich mal, in seinem üblichen Rahmen eingebracht, stand teilweise sehr weit mit vorn bis hin fast zur Mittellinie. Das war ein solides Spiel. Es gab nicht viel, wo er sich bewähren konnte, aber ich würde sagen, das war einfach eine solide 3.
Genau, würde ich auch sagen.
Ja.
Das ist halt einfach der Fluch des Torwarts, dass du natürlich dann auch nicht so viel zu tun hast und einfach eben dich in den wenigen Momenten manchmal nicht auszeichnen kannst. Du machst nicht wirklich was falsch, du hast aber auch keine Momente, um was richtig zu machen. Darum Note 3. Ja, und dann kommen wir zu Valgeir Lyndahl Fredriksson. Andi, wie fandest du ihn?
Ja, ein wenig Licht, ein wenig Schatten. Er hat natürlich Aktien, also beim Gegentor hat er die Aktien ein bisschen mit drin, wobei wir auch da ja vorhin schon rausgearbeitet haben und da ist mir tatsächlich...
Es ist mehr unglücklich als
Es hat auch damit zu tun, dass das Oberdorf in der Innenverteidigung fehlt, wenn ich das richtig gesehen habe, weil wir natürlich aus einer eigenen Ecke kommen, die Innenverteidiger mit vorrücken und dann einfach keine gute Grundordnung haben. Deswegen muss Lyndahl auf die Innenverteidigerposition mit einrücken, um da das ins Kopfballduell zu gehen. Ja, offensiv kam da nicht viel. Es war eher, aber das ist, glaube ich, bei allen so gewesen, dass er die sichere Variante gewählt hat. Für mich wäre es eine 3,5.
Okay.
Vielleicht sogar eine 4.
Ich wäre tendenziell bei der 4 gewesen. Martin, wie siehst du das? Ich fand jetzt, er hat nicht so viel Impact aufs Spiel gerade nach vorne gehabt.
Ja, also man kann ihm zugutehalten, dass dann er sich in die Defensivleistung eigentlich gut eingereiht hat, aber es gab keine wesentlichen Momente, wo er einen Impuls setzen konnte. Und das hätte man eigentlich erwarten wollen, wenn er in der Startelf ist und sich mal zeigen kann.
No. Also würdest du die 4 mitgehen oder die eher 3,5?
Das ist so genau dazu.
Martin ist jetzt der Dritte, der ist sozusagen die Dritte, die entscheidende Person.
Ja, wir sind natürlich hier auf den Konsens bemüht, den wir immer herausarbeiten. Yeah. Ich würde eher auf die 4 gehen.
So nämlich.
Und dann
richtig, richtig entschieden, Martin. Richtig, gegen Andi.
Mal gucken, wo ich dann eher bei Andi sein kann.
Genau, ja, kommen wir zu Andrea Hoffmann. Da würde ich jetzt sagen, also grundsätzlich hat er eine gute Partie, solide hinten gemacht. Ich kann mich jetzt an keine nennenswerten Fehler von ihm erinnern, was ja ein bisschen eine Steigerung ist, weil er in den letzten zwei Spielen nicht so gut ausgesehen hat. Und da aber Paderborn jetzt eben auch kein Offensivfeuerwerk abgebrannt hat, würde ich jetzt bei keinem der Verteidiger auch was Besseres persönlich als eine 3 geben, weil einfach da nicht so viele Momente dafür waren. Da für mich die 3 bei André Hoffmann.
Ja, gehe ich mit.
Genau. Interessanter ist es dann vielleicht bei Emmanuel Ioa, Martin.
Oh,
wie hast du ihn gesehen? Wir haben eben schon über Licht und Schatten geredet. Das könnte man auch bei ihm, ja, vielleicht auch tendenziell ein bisschen mehr Schatten, ich weiß es nicht.
Eher mehr Schatten. Also ich finde Ioa in den letzten Spielen jemand, der halt komplett seiner Form hinterherläuft.
Er ist einer dieser Leute, ne?
Also er ist definitiv eher im Kopf blockiert.
Ja. Ne?
Also wie gesagt, Fußballspielen hat er nicht verlernt, das kann er, aber ihm fehlen einfach so die Mutmomente, ja, wo er den Impuls setzen kann, nach vorne zieht. Er hat da auch viele Defensivaufgaben einfach gestern gehabt, das ist natürlich dann auch noch mit zu berücksichtigen. Aber er hatte auch definitiv einmal einen groben Schnitzer.
Ja, dieser Querpass, der nicht bestraft wird.
Genau.
Man könnte auch argumentieren, dass er bei der Flanke auf rechts, die dann zu Zehnter kommt vom Gegentor, dass er da auch nicht nah genug dran ist. Das finde ich auch. Und übrigens auch bei der Flanke auf Grimaldi, die zur Riesenchance von Paderborn in der ersten Halbzeit führt. Also ich fand die defensiv nicht gut. Das muss man so sagen.
Und im Spielaufbau fand ich, war doch das ein oder andere Mal wirklich einen Schritt zu spät, was dann auch mal zu Ballverlusten und diesem Neutralisationsgefühl im Mittelfeld halt fühlte. Ja, dass wir uns da immer so den Ball hin und her gaben mit Paderborn und keiner richtig zwingend mal einen Angriff vortragen konnte. Es war aber keine Vollkatastrophe.
Nee, er hat die Torchance nach 6 Minuten, diesen Schuss, der knapp vorbeigeht.
Genau, er hatte halt auch gute Momente.
Also schießt auch in der zweiten Halbzeit einmal zu überhastet mit links sehr weit drüber. Da habe ich mich sehr aufgeregt im Spiel. Also da hatte er ein bisschen mehr zum Beispiel als Lündahl, kann man sagen. Ne?
Also er wäre mal jemand, der von einem Erfolgserlebnis profitieren würde, wie er es ja auch schon mal in vergangenen Saisons hatte, wo er dann einfach mal nach einer langen Durststrecke auch ein geiles Tor einfach mal gemacht hat.
Ja? Und wisst ihr, was ich glaube, wovon Ioa profitieren würde? Wenn er auf der Bank sitzt. Nein.
Ja, wenn er mal in der zweiten Mannschaft spielen würde, wie all die anderen Pfeifen.
Richtig. Wenn er suspendiert wird. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, er würde davon profitieren, mal auf seine Ursprungsposition eingesetzt zu werden. Wir können das gerade nicht, weil Gavory noch verletzt ist, aber sollte Gavory wieder fit sein, warum nicht mal Ioa auf der rechten Seite einsetzen? Denn gerade da drückt ja ein bisschen der Schuh, wie ich schon herausgearbeitet habe. Und wie wir vielleicht
schlechter heute als Klaus würde das nicht machen.
Ja. Wir kommen ja gleich zu den Noten da noch. Aber ich glaube, es würde ihm mal gut tun, auch so ein bisschen aus dieser Defensivverantwortung rauszukommen, um sich mal wieder auf sein Offensivspiel konzentrieren zu können. So fürs Selbstvertrauen, für die Form, wäre das so ein Gedanke von mir. Aber
ich würde jetzt nicht den Stab über ihm brechen, aber mehr als eine 4 war es nicht.
Ja, mehr als eine 4 ist es nicht.
Wenn wir Lündahl die 4 gegeben haben.
Aber Lündahl ist dann vielleicht noch etwas unglücklicher beim Gegentor. Aber er macht eigentlich weniger Fehler als Ioa. Es gleicht sich wahrscheinlich am Ende alles so ein bisschen aus und dann sind wir bei der 4, oder?
Also bei einer 3 sehe ich ihn
nein,
nicht.
Nein, 3
ist nein, 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 nein.
Ja, und damit hält er seine Form der letzten Spiele. Auch gegen Lautern und Münster hatten wir ihm schon die 4 gegeben. Alles nicht so toll. Andi, Tim Oberdorf, was sagst du zu ihm?
Grundsätzlich defensiv stark, hat viele Zweikämpfe gewonnen. Er hat, ja, wie gerade schon gesagt, ein bisschen spielt er mit vor dem Tor, weil er eben nicht da ist, wo er als Innenverteidiger sein müsste, aus Gründen etc. Blabla, ne? Alles gut.
Ja, da kann er jetzt nichts für.
Ich bin mir nicht sicher, ob er auch bei dieser Kopfballchance von Grimaldi mit Hoffmann zusammen da in der Mitte.
Da ist insgesamt das Durcheinander. Also einfach, da stimmen die Zuordnungen gar nicht. Da ist auch Zimmermann noch dabei, aber niemand ist bei Grimaldi. Aber ja.
Ja, ansonsten ist er aber für mich einer der besten Spieler am gestrigen Tage, weil er nämlich endlich mal wieder weitestgehend das tut, was er tut, nämlich keine Fehler machen. Er ist stark in den Zweikämpfen, er ist gut im Aufbauspiel, da baut er sich ein. Ich bin noch nicht im Zweierbereich, aber ich würde ihm eine 3 geben.
Nee, genau. Also ja. Ähnlich wie André Hoffmann, würde ich sagen.
Ja.
Dreierbereich.
Das denke ich auch.
Und dann kommen wir zu Matthias Zimmermann, der heute wieder im Mittelfeld spielt. Der, wie ich fand, zumindest was die Defensivarbeit betrifft, 2 Kämpfe, das war alles prima. Der hat ja hier und da auch wirklich sehr starke Aktionen. Was halt wirklich fehlte, war der Impact ins Offensivspiel. Er hat einmal die Chance von, ich glaube, Johannesson, wo er den Ball so ein bisschen rumlupft. Die hat Zimmermann vorbereitet. Ansonsten, also hat er da schon gerade in der früheren Saisonphase mehr Impact gehabt. Aber schlecht kann man das Spiel nicht nennen, aber wegen dieses Abstriches, weil ich so ein bisschen mehr da im Mittelfeld dann auch gerne sehe, wäre ich bei ihm bei der 3,5.
Ja, das würde ich mitgehen. Ja. Das war ja eine stabile Doppel-6 in dem Sinne gestern,
ja.
Zusammen mit Sobotka und dann später mit Ark.
Ja, aber eben offensiv ein bisschen zu wenig. Ja, ne? Ja. Jetzt beim Mittelfeld, da kommen wir ja halt auch langsam zu Leuten, die halt dann offensiv auch ein bisschen mehr verantwortlich sind. So, und dann müssen wir die alphabetische Liste einmal durchgucken. Ich glaube, Giovanni Ark, ja, wurde rechtzeitig eingewechselt. Martin, wie fandest du Giovanni Ark nach seiner Einwechslung?
Ich fand, es war wenig Unterschied. Das war ja auch eine quasi 1:1 Positionsauswechslung mit Sobotka. Er hat das stabil weitergespielt. Teilweise auch mal ein bisschen was nach vorne gemacht. Keine groben Fehler. Es war halt einfach eine 3 bis 3,5.
Ich fand ihn, also ich fand es wirklich so nach den letzten Spielen eine klare Steigerung,
ja,
auf jeden Fall
auf
mal
jeden
wieder.
Fall, ja.
Keine Fehler gemacht. Und ein bisschen mehr als Zimmermann vielleicht auch sogar im Offensivbereich gewesen. Aber klar, er hatte jetzt auch keine eigenen Chancen oder so. Sehe ich auch im Dreierbereich 3, 3,5. Andi, wie stehst du?
Eher die 3,5. Für eine glatte 3 fand ich es dann. Also, da war zu wenig Auffälliges dabei.
Okay.
Ein bisschen zu wenig, ja.
Ja, nee, kann man, glaube ich, ja, auch so sehen. Dann
sagen
wir die 3,5. Und ja, Andi, wie hast du dann Johannesson gesehen?
Johannesson habe ich auch auf einer 3,5 bei mir notiert, weil ich ihn, ja, stets bemüht, aber gerade weil die Mitte zu war, war halt wenig Potenzial für ihn, da zu glänzen und Steckpässe zu spielen. Also er hat die Bälle verteilt, aber halt eher nach außen und auf den Außen sind sie dann häufig verhungert.
Ja, aber das ist ja dann nicht seine Schuld.
Nee, natürlich nicht. Es hat mich wenig so begeistert, dass ich jetzt bei einer 3 wäre. Also defensiv war das alles solide, aber
er musste halt viel auch Defensivarbeit leisten im Mittelfeld, obwohl
richtig,
er eigentlich direkt hinter den Spitzen spielen sollte. Das ist natürlich auch undankbar. Er kann dem Spiel nicht so wirklich seinen Stempel aufdrücken.
Ich finde, wenn einer spielerisch Linie in dieses Spiel reingebracht hat, dann war es Johannesson. Er gibt übrigens auch die Flanke zum 1-1. Ne? Also ist
okay,
dann auch am Ausgleich beteiligt. Und er hat selbst diese eine Torchance, ich glaube, eine weitere bereitet er immer noch vor. Für mich deshalb eben den Ticken besser als Zimmermann. Und wir kommen auch gleich zu Sobotka, weshalb er bei mir bei der 3 ist.
Mit der Begründung würde ich mich dann zur 3 ziehen lassen.
Oh Gott sei Dank, dass ich jetzt nicht hier das Zünglein an der Waage sein muss. Ja, doch, gehe ich mit.
Für Martin klare 5.
Ja.
Genau. Aber Martin, ich habe was Undankbares für dich, nämlich jemand Undankbaren für dich, Felix Klaus.
Ja, Felix Klaus.
Was machen wir mit ihm?
Der arme Felix Klaus, ja. Was soll man dazu sagen? Also mutlos, ne? Also
ja.
Mut ist jetzt ein Wort, das heute schon oft gefallen ist, aber da war einfach
sinnbildlich für eigentlich unseren aktuellen Zustand der Fortuna,
ja,
ist Felix Klaus, ne?
Ja, also sein Durchhänger ist einfach mit Händen greifbar.
Ja. Ja.
Und da hat er noch nicht mal große Ideen gehabt. Also ich würde das jetzt hier einfach abkürzen, der war gestern bei der 4,5.
Mhm.
Also kein Komplettausfall wie eine 5, weil er noch irgendwie einen groben Schnitzer gebracht hat. Aber das, was er da tun sollte auf einer offensiven Außenbahn, das konnte er gestern überhaupt nicht bringen.
Ja.
Oder hat er nicht gebracht, ja.
Ja, in der ersten Halbzeit gibt es ja noch die Situation, wo er so lang geschickt wird, sich den Ball eigentlich ganz gut erläuft, aber sich dann abdrängen lässt und Also ja.
Vieles scheitert immer so im Ansatz. So ja. Im Ansatz sieht es dann ganz gut aus, aber da ist es dann auch schon meistens wieder vorbei. Er schafft es eigentlich kaum mal, Situationen vernünftig zu Ende zu spielen. Hat so ein Schüsschen in der zweiten Halbzeit, dann noch diesen Volley-Schuss, der so leicht vorbeigeht. Nein, er war nicht unsichtbar, das ist richtig. Und das Bemühen kann man ihm nicht absprechen. Aber es gelingt ihm halt außerordentlich wenig im Moment. Darum, ich finde 4,5 ist genau die richtige Note. Und Andi, dann kommen wir zu Tim Rossmann.
Du hast so lange nicht, also gut, wenn du nicht möchtest. Ich hatte jetzt gedacht, du wärst mal wieder dran.
Habe ich so lange nicht gesprochen? Ich kann über Tim Rossmann reden. Dann
sprich du doch mal über Tim Rossmann. Tim Rossmann.
Für mich, trotz seiner Beteiligung am Gegentor, der beste Feldspieler bei Fortuna, auch wenn es sich notenmäßig bei mir dann nicht so sozusagen niederschlägt, weil er so mit der Einzige war, der auch sich getraut hat, in 1-zu-1-Situationen zu gehen, der immer unter Strom stand, das sage ich ja immer über ihn, ich weiß, aber das war auch in dieser Partie zu sehen, auch defensiv halt mal so eine Grätsche ausgepackt hat, etc. Ein ganz wichtiger Faktor mittlerweile in unserem Spiel, das muss man einfach so sagen, ne? Es geht gar nicht mehr ohne Tim Rossmann und für mich, auch wenn er natürlich dann, also er hat auch selber mit die beste Torchance mit seinem Drehschuss, leitet auch nochmal was ein, auch wenn er selber natürlich dann kein Tor oder keine Torbeteiligung hat oder sowas. Wenn er nicht die Mitschuld am Gegentor hätte, dann hätte ich ihn vielleicht sogar im Zweierbereich gesehen. So ist es bei mir die 3, wie bei Johannesson, was auch wenn er vielleicht ein bisschen auffälliger gespielt hat, aber eben das dann eben auch schmälert durch das Gegentor. Aber Note 3 bei mir. Und mein persönlicher Spieler des Spiels.
Ja, wäre ich dabei.
Ja.
So, Andi, dann darfst du über Marcel Sobotka reden.
Ja, Sobotka, nach langer, langer Zeit mal wieder ein Startelf-Einsatz. Ich finde, man hat mir angemerkt, dass er lange nicht auf dem Niveau jetzt wettkampftechnisch unterwegs war. Er war defensiv solide. Fürs Spiel hat er verhältnismäßig wenig getan, fand ich. Brauchte so ein bisschen, bis er reingekommen ist, ist dann ja nach, weiß nicht, 60, 65 Minuten gegen Arc ausgewechselt worden.
Nicht aufgrund der Leistung, sondern einfach, weil wahrscheinlich nach der Verletzungspause die Kraft nicht gereicht hast.
Nee, einfach wahrscheinlich aufgrund der Kraft, genau, richtig, ja. Nee, genau, also war jetzt nicht katastrophal, war aber auch nichts, wo ich vor Entzückung, wo der Ball mit der Zunge schnalzte. Deswegen wäre ich wohl bei einer 4 aktuell bei ihm.
Nee, 4 sagt für mich, dass
dann machen wir eine 3,5.
Also ich würde ihn ähnlich wie Zimmermann bewerten. Er hat auf jeden Fall zur Stabilität beigetragen. Er hat aber nicht den großen Impact nach vorne gehabt. Vielleicht in der Anfangsphase hier und da ein paar unglückliche Zweikämpfe, wo er einfach Pech hat, dass die Bälle zum Paderborner zurückspringen oder so. Aber auf jeden Fall absolut solide und stabil. Und in dieser Form kann er uns da definitiv zur Stabilität beitragen. Und es war aus meiner Sicht auch der richtige Move, ihn in die Mannschaft zu bringen.
Ja. Also, die Auswechslung war ja schon vor dem Gegentreffer, also dem 0-1 letztendlich, angeleiert. Und ich denke mal einfach aufgrund der Belastungssteuerung. Also in Uerdingen hat er auch nur eine Halbzeit gespielt.
Ja.
Und was er aber getan hat, hat er richtig gemacht, denke ich.
Genau, darum.
Zumindest im defensiven Bereich.
Die 3,5 geht da, glaube ich, auch in Ordnung.
Na gut.
So, und dann kommen wir zu Tenan Pečinović, Martin. Er wurde ja dann eingewechselt für Vermey, hat dann noch eine halbe Stunde gespielt.
Genau.
Das haben wir von ihm gesehen.
Kam dann ja auch kurz nach dem Gegentreffer zusammen mit Arc rein, gegen Vermey ausgewechselt. Über Vermey sprechen wir gleich noch. Wenig zu sehen, aber ich fand, Pečinović hat es letztendlich so ein bisschen fortgeführt. Das war natürlich auch kein Spiel, das
kein Stürmerspiel,
das Stürmer bevorzugte oder irgendwie bevorteilte. Musste auch viel nach hinten arbeiten, sich viel Bälle holen, wurde wenig in Szene gesetzt. Super undankbar, um sich da einfach präsentieren zu können. Letztendlich hat er aber auch keine großen Fehler gemacht.
Aber er hat keine Torschancen als Stürmer.
Natürlich auch keinen Impuls gesetzt. Ne?
Das überhaupt nicht.
Ist halt letztendlich irgendwas im Viererbereich, eine gute 4, eine 4 plus vielleicht.
Echt? Aber dafür, ich habe jetzt ja nichts gegen ihn, aber und ich finde seine Leistung sehr vergleichbar mit der von Vermey. Da ist halt einfach, sind halt da, aber es kommt halt nichts rum. Also gar nichts. Also auch weder im Kombinationsspiel, man kann ja auch als Stürmer selber mal vielleicht eine gute Idee haben, noch irgendwelche Abschlüsse. Das ist nicht allein ihre Schuld, weil es sind halt Mittelstürmer, die vom Spiel der Nebenleute abhängig sind. Aber für mich, und ja, vielleicht machen wir es en bloc mit Vermey, für mich ist beide die 5. Wirklich, es kommt halt nichts.
Also man kann sagen, ich habe bei Pacinovic keine einzige Szene in Erinnerung. Und nee. Bei Vermey habe ich eine Szene in Erinnerung. Da steht er hinterm offensiven Mittelfeld und wurschtelt irgendwo an der Mittellinie herum. Und natürlich könnte man sagen, das ist mangelhaft. Aber was sollen die Stürmer auch tun bei so einem Spiel?
Nee, das ist richtig. Aber ich möchte halt auch vermeiden, dass wir jetzt allen Spielern irgendwie so eine 3 oder 4 geben. So, ja, klar, es waren Unentschieden und sonst was. Aber ich finde, eins der evidenten Probleme ist, dass unsere Sturmmitte halt gerade nicht in der Form ist, um uns zu helfen.
Keine Durchschlagskraft hat.
Keine Durchschlagskraft, keine Gefahr. Die sind, und auch da kann man, wir haben eben über taktische Systeme gesprochen, vielleicht bräuchten sie auch einen zweiten Mann neben sich, dass sich nicht alles auf sie konzentriert oder so. Pacinovic, man könnte sagen, dass er in der Nähe beim Ausgleich steht, aber eigentlich bedrängt er sie nicht so, dass er einen Einfluss darauf hat, dass die sich gegenseitig anköpfen. Darum. Oder bin ich da zu hart? Ich meine, ich lasse mich umstimmen, aber für mich halt beide, man kann bei Pacinovic vielleicht sagen, naja gut, er spielt nicht so lange wie Vermey, darum vielleicht 4,5 oder so, aber also Vermey für mich die 5, auf jeden Fall. Ist auch kein Zufall, dass er nach einer Stunde rausgenommen wird, oder?
Ja, er hat zumindest so ein paar Bälle, die er irgendwie weiterleitet und in den weiter verlängert, aber das ist das Minimum. Das Minimum, keine 6 zu bekommen.
Aber er verliert auch genug Bälle. Also das würde ich jetzt persönlich auch sagen. Also, wie seht ihr das? 4,5 Pacinovic, 5 Vermey?
Ja, also Pacinovic fand ich dann etwas bemühter tatsächlich noch.
Es ist nicht Vermeys Stil, so fair müssen wir sein. Vermey ist nicht der Sprinter-Stürmer-Typ, der die Gegenspieler da immer anläuft und immer so wuchtig ist, sondern er ist mehr so dieser Schattenstürmer, der dann explodiert im richtigen Moment. Aber ich finde es halt gerade echt zu wenig. Also
ja, ich denke, es ist ein salomonisches Urteil. Also Vermey fand halt gar nicht statt.
Und wenn wir halt darüber sprechen, dass gewisse Leute halt ihre Form gerade suchen, Vermey ist 100% einer dieser Spieler, ne? Ähnlich wie Felix Klaus oder Emmanuel Ioa. Die hat gerade einfach, oder Schinter Appelkamp oder sowas. Aber das waren ja hier schon die Noten. Vielleicht noch zwei Worte. Also ich fand Appelkamp nach der Einwechslung tatsächlich ganz okay. Hat jetzt nicht selber die geilen Steilpässe gespielt und sonst was, aber die Bälle halbwegs gut verteilt und da wenig Fehler gemacht. Er war auch nicht unsichtbar in der Schlussphase. Also darauf kann man aufbauen, meiner Meinung nach den eher schwächeren Leistungen zuletzt. Und ja, Niemitz hatte nicht so die großen Momente am Ende, muss man fairerweise sagen. Hat sich einmal durchgesetzt. Und das Gleiche gilt für Van Brederode, der aber schon gezeigt hat, auch in den Phasen, er ist halt schwer vom Ball zu trennen. Und das ist halt etwas, was uns auf dem Platz vielleicht auch ganz gut täte. Aber der Trainer sieht ihn ja nicht auf der rechten Seite. Aber die Einwechslungen, dann gerade die in der Schlussphase, die haben sicherlich auch noch dazu beigetragen. Ja, wir sind übrigens so bei einer 3,7 als Durchschnittsnote, also leicht besser als gegen Lautern und Münster. Ich finde, das ist dann auch richtig so. Aber eben nichts signifikant. Ne?
Zumal wir auch eigentlich gegen ein wesentlich besseres Team gespielt haben.
Ja, das kann man allerdings behaupten, ganz genau. Ja, und dann vielleicht noch zum Schiedsrichter, der Herr Dr. Exner. Andi, das ist auch immer dein Lieblingsthema. Also.
Ja, Dr. Florian Exner. Man merkt schon, warum er eher Dritte Liga und Regionalliga West pfeift.
Naja, nein. Er ist inzwischen Erstligaschiedsrichter, ne?
Also, ja, er hat 4 Bundesligaspiele gepfiffen, wahrscheinlich, weil kein anderer da war.
Nein, weil er natürlich aufgestiegen ist in die Riege der Erstligaschiedsrichter in dieser Saison.
Ja, ich fand ihn nicht so richtig gut. Ich fand, er hatte eine eigentlich sehr kleinliche Linie.
Ja.
Aber zum Beispiel die Situation, wo Bilbia am Anfang, ich glaube, Zimmermann umwemst, gibt es eine Ermahnung, was für mich hätte ganz klar gelb sein müssen. Zweikampfbewertung und Aussprechen persönlicher Strafen fand ich irgendwie ganz, ganz komisch. Und dann, ja, maximal. Ich habe mich so geärgert über Dinge, wo er dann...
Du würdest ihm am liebsten eine 6 geben, aber...
Nee, das nicht, nein, aber weißt du, dann so Sachen...
Er hat keine entscheidenden Fehler gemacht, ne? Das kann man schon mal vorwegstecken. Jetzt geht es quasi um die B-Note.
Nee, das ist schon richtig. Aber dieses lange Lamentieren vor Freistößen und Ecken mit den Spielern fand ich teilweise ein bisschen ätzend. Dann so, ja, nee, der Ball lag aber jetzt 3 Zentimeter weiter vorne beim Freistoß und dann hat er Sachen zurückgepfiffen. Also ich wäre weil er keine Fehler gemacht hat, aber mir nicht gefallen hat, bei einer 3,5.
Ja, das finde ich okay. Also war zu kleinlich, wie du gesagt hast. Das, finde ich, bringt es auf den Punkt. Also ist halt dann auch nicht die Achiri, der zu einem besseren Spiel beiträgt, wenn er halt ziemlich kleinlich es abpfeift, weil es insgesamt eigentlich ein faires Spiel war. Jetzt, also Fortuna ist ja generell eine faire Mannschaft. Das zeigt ja auch die Foulstatistik der Liga. Da sind wir auf dem letzten Platz. Wir spielen die wenigsten Fouls der zweiten Liga. Und ja, es hat diesem Spiel nicht gut getan. Darum 3,5.
Ja, würde ich mitgehen. Ich hatte ihn jetzt gar nicht groß wahrgenommen, ehrlich gesagt, weil der Rest des Spieles das schon genug überstrahlte. Aber ja, er hat sich nicht groß hervorgetan. Aber jetzt auch nichts irgendwie großartig Schlechtes getan.
Ja, und die Spielnote, die habe ich wie immer bei Instagram schon vergeben, war für mich eine 5. Also wenn man das neutral betrachtet, war das kein unterhaltsames Fußballspiel,
glaube ich. Würdest du dich nicht unterhalten?
Sowas. Ja, kein Zuckerschlecken.
Nee, es war wirklich ein sehr anstrengendes Spiel. Ja. Ne? Hatte den Namen Topspiel auf jeden Fall nicht verdient. Ja, und wie immer am Ende fasse ich also die Noten nochmal zusammen, falls ihr sie nicht auf dem Bild in eurem Podcatcher sehen könnt, wobei die Zahlen da auch sehr klein sind. Das ist manchmal sehr schwer zu lesen. Also, Florian Kastenmeier bekommt von uns die 3, Valgir Lündahl bekommt die 4, André Hoffmann die 3, Tim Oberdorf auch die 3 und Emmanuel Ioa die 4. Im Mittelfeld Matthias Zimmermann die 3,5, Marcel Sobotka die 3,5 und Isaac Bergmann-Johannesson die 3. Auf der rechten Seite Felix Klaus mit der 4,5 und links Tim Rossmann mit der 3 und vorne im Sturm Vincent Vermey mit der 5. Nach Einwechslung bekommen dann noch Cenan Pecinovic die 4,5 und Giovanni Arc die 3,5, was eine Durchschnittsnote von 3,7 ergibt. Ja, und jetzt gehen wir in die Länderspielpause und nach der Länderspielpause, da erwartet uns ein weiteres Heimspiel und nicht nur das, sondern ein Fortuna für alle Heimspiel gegen die SV Elversberg. Das Spiel wird ausverkauft sein, so viel weiß man mittlerweile schon. Es gibt bereits mehr Anfragen, als Tickets zur Verfügung stehen. Ist noch ein bisschen problematisch mit Elversbergs Abrufen des Gästekontingents. Aus irgendeinem Grund kriegen sie keine 5000 Leute zusammen. Verstehe ich gar nicht. Ganz seltsam.
Dabei so wichtig für die Region.
So, ne? Wichtig für die Region. Ne? Das Saarland hat ja aktuell dann eben mit Saarbrücken nur noch ein Drittligist zu bieten, aber ja, SV Elversberg, letzte Saison Aufsteiger gewesen, hat sich da ziemlich wacker geschlagen und trotz Abgänge in diesem Sommer, zu denen wir gleich kommen, weiterhin läuft es diese Saison eigentlich ganz ordentlich. Zwar war der Start ein bisschen holprig, da gab es so ein 1:3 zu Hause gegen Aufsteiger Ulm, das war sicherlich nicht, was man geplant hatte. Andererseits konnte man 4:1 bei Hertha BSC gewinnen und auch gegen Lautern 1:0 und vor allem den HSV mit einem 4:2. Also gerade in Heimspielen können sie durchaus eine Wucht entwickeln, haben aber zuletzt zum Beispiel in Regensburg 1:0 verloren. Heute Nachmittag spielen sie oder heute Mittag gegen Hannover 96. Da drücken wir ihnen natürlich alle kräftig die Daumen. Aber auch, es sollte auch nicht zu viel Selbstvertrauen schüren, damit sie nächste Woche immer noch verunsichert oder so halb gebrochen sind.
Ein schwieriger Spagat.
Richtig. Also mein Wunsch ist nicht gerade klar formuliert, das kann man schon so sagen. Ja, ja. Insgesamt also etwas wechselhaft, aber nicht ohne Höhepunkte. Und also ich glaube, auch diese Saison haben sie gute Chancen auf den Klassenerhalt. Ich denke, alles andere, da wurden, nachdem sie zuletzt auch mal 2-3 Siege in Folge hatten, wurde schon wieder gleich geredet, ob sie denn nicht im Aufstiegskampf mitmischen könnten. Nein, das sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ja, Trainer ist nach wie vor und mittlerweile seit über 6 Jahren Horst Steffen. Einen ausgezeichneten Ruf hat er, war übrigens vor zig Jahren auch mal bei Fortuna im Gespräch vor seiner Zeit in Elversberg, gilt eben als gerade auch Offensivfachmann, bevorzugt das klassische 4-4-2. In dieser Saison spielt das auch ein bisschen häufiger, letzte Saison häufiger mit Dreierkette noch unterwegs gewesen. Sein Spleen sind so ein bisschen die variablen Außenspieler, also sowohl die Außenverteidiger als auch Außenbahnspieler, die so nach innen rücken, das schlägt sich jetzt gar nicht in so viel Flanken nieder oder so etwas, aber man sieht zum Beispiel bei den Neuzugängen gleich, dass auch gerade ein Außenverteidiger da doch sehr auffällig ist, auf den man besonders Acht geben müsste, Player to Watch sozusagen. Schlüsselspieler ist aber sicher El Schnellbacher vorne mit im Sturm, hat schon 5 Tore erzielt und sich im letzten Spiel eine Innenbandverletzung, ja, das kennen wir bei Stürmern, auch aus Fortuna-Sicht, geholt hat. Aktuell ein herber Verlust, da weiß ich auch nicht, ob er rechtzeitig gegen uns zurückkommt. Wir hoffen natürlich nicht. Und es fehlt zuletzt zumindest auch Kapitän Fellhauer wegen eines Knochenödems. Martin, kannst du mir sagen, wie lange man mit einem Knochenödem ausfällt?
Also erstmal Ödem.
Ödem.
Die Betonung auf die erste Silbe.
Je suis désolé.
Du lieber Himmel. Erst verwest hier was und dann...
Ja, und jetzt auch noch erklär doch erstmal bitte, was ein Knochenödem ist und dann die erwartete Ausfallzeit.
Also es ist eine Flüssigkeitsansammlung innerhalb des Knochens quasi. Ja, ein Knochen ist ja eigentlich ein Hohlraum und hat auch ein Gebälk und dort kann sich halt Flüssigkeit ansammeln und das kann natürlich dann auch Schmerzen verursachen, weil es irgendwo drauf drückt. Und das ist jetzt die Frage, welcher Knochen es ist. Das ist wahrscheinlich nicht der Schädelknochen. Schwierig also, zu sagen, hängt so ein bisschen immer von der Belastungssteuerung ab.
Die Ärzte immer, weißt du, immer mit so Wischiwaschi-Aussagen. Ja. Fällt aus auf unbestimmte Zeit. Ja, wir wissen es nicht.
Zwischen 2 und 12 Wochen.
Genau, aber sollten Schnellbacher und Fellhauer, die zumindest heute, glaube ich, fehlen, jetzt gegen Hannover, sollten die auch gegen uns fehlen, dann wäre das sicherlich schon ein herber Verlust. Gucken wir sonst ein bisschen auf die Mannschaft. Übrigens, Ersatztorwart Tim Boss kennt man vielleicht ja noch früher. Übrigens, geiler Name einfach, ne? Like a Boss.
Ist das der mit den Möbelhäusern?
Nein. Und der.
Das ist der mit den Anzügen.
Das ist der mit den Torwarthandschuhen. Der früher für unsere Zweite gekickt hat und dann zwischendurch, ich glaube, in Magdeburg war er mal und bei Viktoria Köln oder sowas. Ist ein bisschen durch die Weltgeschichte gereist seitdem. Ja, wichtigste Neuzugänge, und da ist natürlich ein Mann relativ offensichtlich, und zwar Fisnik Aslani. Der hat sogar noch ein Tor mehr als Schnellbacher erzielt, nämlich 6 und schon 2 Assists, ausgeliehen aus Hoffenheim. Letzte Saison war er noch bei Austria Wien. Ist sicherlich ein Top-Transfer für Elversberg und der gefährlichste Stürmer aktuell. Also auf dem müssen wir aufpassen, auf Aslani. Wichtiger Mann. Ansonsten kam für links außen noch Tom Zimmerschied von Dynamo Dresden, hat sich noch nicht ganz so durchgesetzt. Auch Lukas Petkov fürs offensive Mittelfeld, der meist rechts außen spielt, kam aus Augsburg, hat aber noch keine wirklichen Torbeteiligungen. Maximilian Rohr kam vom SC Paderborn für die Innenverteidigung. Bei ihm auffällig 4. Passquote der Liga. Also da ein Innenverteidiger. Ansonsten noch von Hoffenheim ausgeliehen Mohamed Damar fürs offensive Mittelfeld. Hat aber auch noch nicht so ganz die Bäume vom Himmel gespielt. Anders als ein sehr auffälliger, ich glaube jetzt 18 oder 19 Jahre junger Mann für die rechte Verteidigungs- oder der rechte Rechtsverteidigerposition, Elias Baum ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, hat schon 3 Assists und ist der 2. Zweikämpfer der Liga. Also Player to watch, junger Mann auf der Rechtsverteidigerposition, das meinte ich eben mit Horst Steffens Fable für gute Außenbahnspieler. Das ist einer, der passt wie die Faust aufs Auge in sein System. Elias Baum, auf den gilt es zu achten. Linke Seite könnte ein heißes Duell mit Tim Rossmann werden. Das wird interessant. Ja, wichtige Abgänge. Da steht einer sicherlich, der auch jetzt in aller Munde bei ganz vielen Fußballfans in Deutschland ist, nämlich Paul Wanner, der jetzt beim 1. FC Heidenheim in der Bundesliga sehr stark auf sich aufmerksam gemacht hat fürs offensive Mittelfeld. Jannik Rochelt ging als Linksaußen für 1,5 Millionen zu Hannover 96, kommt da aber noch nicht so richtig in Tritt. Andere Abgänge sind dann schon deutlich weniger bedeutsam gewesen, aber die beiden haben sicherlich geschmerzt. Vahid Fagir, Mittelstürmer ausgeliehen vom VfB Stuttgart, hat sich nicht so richtig durchsetzen können. Kevin Konrad für die Innenverteidigung hat jetzt auch die Karriere beendet. Es gab noch ein paar weitere Abgänge und Zugänge, aber das sind jetzt so die relevantesten. Wir sehen also größtenteils oder vieles zusammen geblieben und zumindest im Sturm mit Aslani haben sie sich vielleicht sogar ein bisschen verstärken können, aber dafür fehlen natürlich mit Rochelt und Wanner im Vergleich zur letzten Saison auch 2 sehr, sehr wichtige Leute. Ja, ich habe es eben schon gesagt, dafür, dass Horst Steffen so viel Wert auf das Außenbahnspiel legt, ist schon interessant, dass sie die drittwenigsten Flanken aus dem Spiel schlagen. Ansonsten fällt noch auf, sie sind relativ fair, zweitwenigste gelbe Karten, zweitwenigste Fouls. Da ist nur ein Team noch fairer, nämlich Fortuna Düsseldorf. Ansonsten Maurice Neubauer ist der Spieler mit den zweitmeisten Sprints der Liga. Also zumindest was das Thema Sprints betrifft und Intensität, da sind sie auch durchaus gut mit dabei.
Ja, es gab in der Vergangenheit ganze 4 Begegnungen zwischen der Fortuna und der SV Elversberg. 2 davon in der Saison 99-2000 der Regionalliga West-Südwest. Und zwei im vergangenen Jahr in der zweiten Bundesliga. Das Hinspiel, da erinnern wir uns alle noch gerne dran, hat die Fortuna 5:0 in Elversberg gewonnen. Und das Rückspiel, da erinnern wir uns vielleicht etwas weniger gerne dran, haben wir im letzten Februar nur 1:1 spielen können.
Am Karnevalssamstag.
Ja. Das war nicht so schön. Wollen wir also hoffen, dass die Fortuna im kommenden Heimspiel gegen die SV Elversberg da etwas besser agieren wird als im letzten Heimspiel?
Ja, ich habe schon mal so ein bisschen gedanklich über Aufstellungen nachgedacht. Ich glaube nicht, dass Thune im grundsätzlichen System was ändert. Das hat er jetzt gezeigt, dass er da einfach nicht so der Typ ist, sondern der da auf dieser, ja, eher auf die Sicherheit setzt. Ich persönlich würde aber personell ein bisschen nach wie vor was anpassen wollen. Da würde ich, wenn Gavory nicht fit ist, würde ich ansonsten Lündal auf die linke Seite stellen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Emma tut man gerade keinen Gefallen auf den Außenverteidigerpositionen. Ich würde Zimmermann zurückziehen und Sobotka und Johannesson die Doppel-8 spielen lassen und eben mit Ioa und Rossmann auf den Außenbahnen dann spielen. Mhm. Und vorne würde ich, glaube ich, angesichts der aktuellen Form unserer Stürmer tatsächlich Danny Schmidt mal in der Spitze ausprobieren. Und vielleicht steht der Appelkamp gerade in so einem Heimspiel, was jetzt nicht so eine massive Defensive hat wie jetzt Paderborn, das sehe ich jetzt bei Elversberg einfach nicht, wo wir also ein bisschen Räume da haben, würde ich Schinter Appelkamp dann neben Danny Schmidt oder kurz dahinter so als hängende Spitze oder als 10, wie man es denn nennen möchte. Wäre jetzt so mein Ansatz, aber immer noch in unserem alten System, weil, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der Trainer, also klar kann ich mir jetzt hier ein 3-4-3 wünschen oder sowas, aber ich sehe es jetzt nicht passieren.
Nee, aber Schmidt als Spitze finde ich eine interessante These.
Ja, also ich finde, er hat das gar nicht so schlecht gemacht in den ersten Spielen und er ist vielleicht da einfach gerade ein bisschen besser drauf. Man kann dann immer sagen, ja, es ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht von Vermey und Pečinović, aber offenkundig brauchen die beiden halt gerade noch ein bisschen. Ne? Mhm. Und ja, vielleicht, ich finde, Schmidt hat zuletzt eigentlich wenig Chancen bekommen. Das kann sich ja natürlich auch im Training so abzeichnen, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde, vielleicht hat er mal wieder eine verdient, so als Gedanke. Ja. Ja, dann blicken wir noch mini aus. Jetzt ist ja Länderspielpause. Uns erwartet die Jahreshauptversammlung. Es gibt Stimmen, die den großen Knall erwarten bei den Finanzen. Das wundert mich doch etwas sehr. Also zumindest, ich glaube, niemand, der unseren Podcast hört, erwartet da den großen Knall. Dafür haben wir ja schon viele Erklärungen von Arndt Hofemann gehört und auch hier durchaus wiedergegeben und auch versucht einzuordnen. Grundsätzlich wird es darüber sicherlich Fragen geben. Ich glaube persönlich, es gibt wahrscheinlich viel mehr Diskussionen über das Ticketing bei Fortuna für alle. Mhm. Wobei das jetzt nach oder vor dem Elversberg-Spiel vielleicht nicht so das heiße Thema ist, aber das lag den Leuten nach dem HSV-Spiel dann doch sehr auf der Seele. Ansonsten wird der Wahlausschuss neu gewählt. Das ist jetzt nicht so das oberspektakulärste, aber letztendlich natürlich nicht unwichtig für Vorstands- und Aufsichtsratwahlen. Das sind also die Leute, die darüber entscheiden, wer letztendlich zur Verfügung steht, beziehungsweise es gibt im Aufsichtsrat ja auch immer ein paar Positionen, die vom Wahlausschuss direkt berufen werden, die also nicht gewählt werden müssen. Ich meine, also ich glaube zum Beispiel, Martina Voss-Tecklenburg wird vom Wahlausschuss berufen, musste sich nicht zur Wahl stellen, so als Beispiel. Das heißt also, ganz so unwichtig ist es auch aus demokratischer Sicht nicht. Ich erwarte aber persönlich nicht eine hochemotionale Jahreshauptversammlung. Ich mag mich täuschen, aber ist jetzt nicht meine Erwartungshaltung. Ich glaube, es wird eher gesittet.
Wahrscheinlich auch nicht die 8-Stunden-Veranstaltungen, die wir da in der Vergangenheit schon mal hatten.
Ja, das ist eher die Hoffnung.
Ja. Naja, aber es sind ja wirklich keine, sag ich mal, kontroversen Themen momentan unterwegs und großer Krach wegen Finanzen, das hattest du ja gestern auch schon angesprochen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da kommen soll, weil es ist ja alles relativ transparent aufbereitet und für das große Mysterium oder was da noch im Hintergrund alles lauern soll, woher nimmt man diese Idee? Welchen Einblick hat man denn da bitte? Das halte ich alles für total übertrieben letztendlich, also...
Ja, wie gesagt, ich sehe es nicht passieren und wir werden es dann einordnen beim nächsten Mal, wenn die Jahreshauptversammlung gelaufen ist und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Rein sportlich, klar, ist es gerade auch eine etwas holprige Phase, aber wenn wir auf die Tabelle gucken, ist nach wie vor alles in Ordnung. Also auch da sehe ich jetzt keine überkritischen Diskussionsansätze. Aber wir werden es sehen und wir werden davon berichten. Wir danken dir, Martin, für deine Teilnahme bei uns.
Ich habe zu danken.
Es hat viel Spaß gemacht, wie
ja,
immer.
Es war ein ja, danke, Martin. Es war
sehr launiger schön. Kleiner Talk am Sonntagvormittag.
Genau. Andi, ich danke auch dir für deine Teilnahme.
Und danke, Thorsten. Dann bleibt mir nur noch dir zu danken, ja. Dass du uns hier alle gehostet hast.
Danke, danke. Und ich möchte euch beiden und euch allen da draußen das Tschüss anbieten. In diesem Sinne, macht's gut für heute, liebe Leute.
Auch von mir ein schönes Restwochenende. Man sieht sich.
Ja, und auch ich sage Tschüsseldorf.
Ich glaube, man hört jetzt so ein bisschen Bimmelei im Hintergrund oder wenn man die Bimmelei hört, es ist 11 Uhr. Das ist eigentlich auch unser Zeichen, dass wir jetzt den Podcast unterbrechen müssen, um in die Kirche zu gehen. Und dann hören wir uns gleich nach dem Gottesdienst wieder.
Amen.
Hörst du die Bimmelei, Andi?
Ja, aber sehr leise.
Aber sehr leise. Na gut.
Ich fühle mich nicht so, als müsste ich in die Kirche gehen.
Ja,